Der eine kann auf eine große Reise zurückblicken, der andere hat sie noch vor sich, die große Reise. In Episode 96 spreche ich mit Alex und Tim, endlich mal wieder, über Vancouver und Kanada, über Ghana und Afrika und über die Lust und Angst zu reisen. Wir sprechen über mindestens drei ganz wundervolle Fotos von Alex und Tim und ein selbstgeschossenes Meme von mir. Schön, dass ihr da seid. Ganz viel Spaß mit dieser Episode 96 und jetzt erstmal Musik.
What's the story?
Each shot creating an energy that leads to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und ich weiß nicht, was gerade mit meiner Stimme passiert ist. Das war nicht so geplant, aber sei es drum. Kriegt man nochmal einen Stimmbruch im hohen Alter? Ich weiß es nicht. Wisst ihr das?
Ja, schön.
Weiß ich nicht, ob das so schön wäre.
Ich fänd's lustig.
Aber nicht andersrum, so wie, dass man als wieder wie so ein Kind krächzt.
Ach, wollen wir nicht alle immer wieder Kind sein?
Naja, das sind wir, aber nicht von der Stimmlage.
Ja, okay.
Ihr hört, ich rede nicht mit mir selbst und ich bin auch kein Bauchredner, denn wir haben hier wieder eine kleine, mucklige Folge, über die ich mich sehr freue. Wir nennen das bei uns in der WhatsApp-Gruppe eine reguläre Folge, ohne Shishi und ohne Shasha, sondern einfach drei Leute, die über Fotografie sprechen, über Bilder, über ihre Bilder, über das, was bei ihnen gerade los ist. Und dieses Mal sind's nämlich der wunderbare Tim und der ganz wunderbare Alex, schön, euch zu sehen.
Hallo.
Ja, hallo, schön hier dabei zu sein.
It's been a while.
Ja, ich habe gesehen, ich war Folge 84 das letzte Mal dabei. Ich sah das jetzt hier im Chat und das war am 1. April, also als wir aufgenommen haben.
Bei mir steht hier 82. Naja.
Also wir hatten das A mit der Stimme schon im Vorgespräch und B mit den Zahlen. Ist auch total egal. Ich weiß nur, dass ihr beiden auch zuletzt tatsächlich zusammen bei uns hier im Podcast wart. Und es war eine sehr schöne Folge. Also wenn ihr Episode 82 oder 84 oder was auch immer hören wollt, tut es gerne, denn mit Tim und Alex ist es immer schön. Und jetzt ist es Episode 96. So, heute ist Freitag.
Tatsächlich bin ich auch dem Alex sehr dankbar für die letzten Ausführungen. Da hatten wir ein Foto besprochen. Ich habe ja leider so ein schlechtes Namensgedächtnis, aber da hatten wir eins, was auf einer Expedition entstanden ist. Und da konnte ich mit meinem Kumpel, dem Herbert vom VfL, drüber sprechen, weil der auch gerne so eine Expedition machen wollte. Und da war der ganz angetan. Und dann haben wir uns das Bild nochmal angeguckt. Und
stimmt.
Deswegen konnte ich damit ein bisschen Wissen glänzen, lieber Alex.
Ja, ist ja gut, wenn wir alle ein bisschen was mitnehmen können. Ich meine, mir geht's ja genauso mit euch. Und ja, als ich gehört habe, dass wir mit Tim aufnehmen, habe ich mich natürlich riesig gefreut. Auch wenn ich gerne mal mit den anderen mal aufnehmen würde. Aber es hat sich bis jetzt noch nicht so richtig ergeben. Außer mit Johannes und Fabian. Aber Tim, immer gerne wieder. Super Fotograf. Also von daher, let's go.
So machen wir's. Schön, dass ihr da draußen am Start seid. Es ist 96, noch 4 bis zu 100. Ihr kennt das ganze Spiel, das muss ich irgendwie loswerden, weil ich da auch ein bisschen stolz drauf bin, dass wir so lange diesen Podcast machen. Das machen wir natürlich nur für euch und wegen euch und deshalb sehr schön, dass ihr da seid. Wenn ihr, das haue ich direkt mal zu Beginn raus, Lust habt, dass wir eure Fotos besprechen, dann schickt uns gerne eine Direct Message für alle, die neu sind. Herzlich willkommen. Wir sind ein Fotografie-Podcast und wir sprechen über die Geschichten hinter den Bildern und gerne auch natürlich über eure Bilder und eure Geschichten. Also schickt eine Direct Message. @wts_pod ist der Instagram-Account oder @ruhrpoet oder die Accounts von Tim und Alex packe ich auch noch natürlich in den Shownotes. Die stehen da immer drin. Schreibt einfach eine schöne Nachricht und wir freuen uns immer über Feedback. So, wir machen ja immer, ja, Alex, bitte.
Ich bin noch nicht ganz durch mit den ganzen Episoden hören. Du haust jetzt jede Woche eine raus. Aber ich meine, in einer Folge hast du gefragt, hast du die Hörer gefragt, wo sie denn uns hören. Hast du darauf schon Feedback?
Tatsächlich haben zwei Leute geschrieben und die Antwort war im Auto und beim Joggen. Also die Antworten waren wir im Auto. Ja, genau.
Okay.
Wo hört ihr grundsätzlich Podcast, wenn ihr Podcast hört? Wenn ihr nicht gerade 2 Stunden geht?
Ich befürchte tatsächlich bei allem. Also außer wenn ich wenn ich arbeiten muss, dann höre ich, da brauche ich so einen Takt, der immer gleich bleibt. Dann so Elektromucke oder irgendwelche Soundtracks oder sowas. Und ansonsten, wenn ich mit dem Hund draußen bin oder hier rödel oder sowas. Spannenderweise, wenn mich am Ende des Tages einer hört, was ich da gehört habe und mich da Fragen zustellt, habe ich mir 0,0 gemerkt.
Ach krass.
Also ja, ich habe da, aber ich glaube, das ist mein Gedächtnis, habe ich ja gerade schon angedeutet, ist leider maximal schlecht. Vielleicht bin ich auch irgendwann mal ein Kopfball zu viel in der Jugend, man weiß es nicht. Aber vielleicht ist auch tatsächlich zu viel Information, die man so den Tag über aufnimmt, dass dann am Ende vielleicht auch nichts übrig bleibt. Ich weiß es nicht, ich gehe der Sache auf den Grund.
Ja, bei mir ist es ziemlich ähnlich wie beim Tim. Also wenn ich mich konzentrieren muss, kann ich keinen Podcast hören. Also ich mache das höchstens, also auf der Arbeit eigentlich nie, nur höchstens, wenn ich ein bisschen Daten rumschieben muss oder Data Cleaning machen muss, wo ich den Kopf nicht groß benutzen muss. Ansonsten ja auch beim Draußengehen, Autofahren, jetzt viel beim Fliegen und Reisen gehört. Und sonst auch oft gerne beim Kochen oder beim Wäscheaufhängen.
Wäscheaufhängen ist ein guter Punkt, ja, das fühle ich sehr. Ich fahre ja tatsächlich sehr, sehr viel Auto leider von Bochum nach Köln, Köln-Bochum und so. Da habe ich sehr viel Zeit, Podcasts zu hören und sehr viel Zeit, gute Podcasts zu hören. Das macht mir enorm viel Spaß und falls ihr ihn nicht kennt und falls ihr diesen Podcast nicht kennt, wovon ich nicht ausgehe, denn er ist einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland, dann möchte ich hier trotzdem noch einmal Werbung machen für Hotel Matze. Das ist ein Interview-Podcast, bei dem Gäste im Hotel Matze einchecken und mit ihm dann eine Zeit verbringen. Das kann mal eine Stunde sein, das kann mal zwei Stunden sein, das können aber auch mal 4,5 oder 5 Stunden sein. Ich habe eine Episode gehört, zuletzt mit Finn Kliemann. Und die hat mich unfassbar inspiriert. Also es war eine ganz, ganz tolle, tiefe, beeindruckende Episode mit ganz tollen Ansichten und ich kann das alles gar nicht wieder hervorholen. Mir ist viel hängen geblieben davon, Tim, tatsächlich. Kann es trotzdem nicht hier referieren. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr mal kluge Ansichten haben wollt, wie man mit Fehlern umgeht, wie man Dinge aufarbeitet, wie man durch eine schlechte Zeit geht und dann Neustart machen muss, gezwungenermaßen, dann hört euch diese Folge an. Ja, danke, Matze, für dieses tolle Gespräch. Gibt es einen Podcast, den ihr immer hört?
Ich höre ganz gerne einen Podcast, der heißt Geschichten aus der Geschichte.
Oh ja.
Sind zwei österreichische Historiker, die sich immer Geschichten aus der Geschichte erzählen und da sind dann immer wirklich sehr spannende, weil manchmal, ich bin ja leider, oder was heißt leider, eigentlich finde ich das ganz cool, ein Mensch, der sich auch in seiner Fantasie so ein bisschen verirrt und dann stell ich mir manchmal vor, wie ich die ein oder andere Geschichte in meinem Kopf verfilmen würde und wo das spielen würde und so weiter und so fort. Also ich finde, da sind wirklich ganz, ganz tolle Geschichten bei und den finde ich tatsächlich toll und ich informiere mich tatsächlich auch viel. Ich finde, wir sind gerade in einer sehr lebendigen Zeit, wo viel Veränderung passiert und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, da auch sehenden Auges die Sachen mitzukriegen.
Voll.
Ja, ich höre relativ viele politische Podcasts, meistens aus USA oder Großbritannien. Gerade beim Wäscheaufhängen ist das ganz gut, so als Balance. Aber jetzt keine spezifischen. Ich versuche mich da einfach so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, was so abgeht. Und da ich ja kein Fernsehen gucke, ist Podcast oder Radio immer ziemlich gut.
Guckst du denn auch keine Serien oder sowas?
Gar nicht? Doch, Serien schon manchmal. Aber jetzt war ich ja viel unterwegs, da habe ich gar nicht viel geguckt. Jetzt habe ich mal gerade mal wieder angefangen, mal was zu gucken. Und ist ja auch viel Schrott draußen, muss man ja auch mal so sehen. Ne?
Das stimmt. Sehr viel Schrott. Deshalb, wir sind ein kleiner Podcast. Es geht um Fotografie und schön, dass ihr da seid, dass ihr auf Play gedrückt habt. Jetzt möchte ich gerne mal, wir haben ja schon ein bisschen gequatscht, aber jetzt würde ich gerne trotzdem nochmal wissen, bei dir, Alex, weiß ich, dass du gerade sehr viel und weit unterwegs warst. Erzählst du mal ein bisschen, wie es dir geht, wann du zurückgekommen bist, wie die Reise für dich war, was du mitgenommen hast?
Oh, das ist ja ziemlich viel auf einmal. Ja, ich war ziemlich viel unterwegs. Also ich war jetzt seit 7, 8 Wochen oder so mit kurzen Pausen zwischendurch zu Hause. Was natürlich auch nicht so einfach war, immer wieder unterwegs. Einmal in die Schweiz und Frankreich, dann nach Kanada. Und jetzt letzte Woche kam ich zurück aus Belgien. Weil ich war alle 3 Male war es beruflich bedingt. Nichtsdestotrotz, gerade in Kanada habe ich noch mal eine Woche dran gehängt, um mit einem guten alten Freund aus den Studientagen, wir haben uns da getroffen, um da noch mal ein bisschen zusammen abzuhängen, gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Ja, jetzt gerade versuche ich mich gerade mal wieder so ein bisschen einzuleben in den Alltag, in das normale Chaos. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob mir das so richtig gut gelingt, weil vom Kopf her ja, bin ich noch immer ein bisschen woanders, beziehungsweise es war auch nicht unanstrengend, gerade in diese verschiedenen Länder zu reisen und ständig unterwegs zu sein. obwohl ich jetzt am Ende so ein bisschen das Gefühl hatte, jetzt könnte es eigentlich auch weitergehen. Man hat sich dann so ein bisschen an diesen Lifestyle gewöhnt, Airbnbs, Hotels und immer wieder irgendwie unterwegs, zwischendurch Wäsche waschen und Uli Hugo, schön Grüße an dieser Stelle, kann wahrscheinlich viel mehr davon erzählen. Und ja, leider konnte ich mich natürlich nicht hundertprozentig nur auf Fotografie konzentrieren, weil es, wie gesagt, ja auch beruflich war, aber ich habe versucht, alles mitzunehmen, was geht und war dementsprechend noch anstrengend. Und wenn man einmal den Jetlag überwunden hat nach Kanada, das waren ja auch so ungefähr 9 Stunden an der Pazifikküste, dann ging das auch ziemlich gut. Ja, war eine tolle Zeit. Also ich meine, wer reist nicht gerne? Ich meine, ich habe, glaube ich, jetzt meinen CO2-Footprint für dieses Jahr weitaus überstrapaziert. Von daher muss ich jetzt ein bisschen zusehen, dass ich den wieder gut mache, mehr mit dem Zug reisen, wenn ich jetzt wieder unterwegs bin. Hab schöne Fotografen getroffen, die ich sonst nur von Instagram kannte. Konnte man sich ja verabreden und die haben mich so ein bisschen ihrer Hut durch die Gegend geführt und ja, einfach super inspirierend, die Typen mal im echten Leben zu sehen. Und eigentlich sind sie hier so, wie man sich sie so ein bisschen vorstellt, weil sie die meisten ja doch relativ real sind oder zumindest, glaube ich zumindest. Und ja, war eine tolle Zeit. Wir können ja, ich denke mal, bei den Fotos können wir ja noch ein bisschen mehr im Detail drüber reden. Aber jetzt, um speziell zu sagen, ich war in Edmonton, dann rüber nach Vancouver, wir waren auch ein bisschen in den Rockies unterwegs. Und dann speziell Vancouver Island und Tofino. Ich meine, jeder, der surft, der kennt diesen Ort. Und es war schon immer, ich will nicht sagen, Traum ist vielleicht übertrieben, mal da vorbeizuschauen. Aber als ich das dann halt so ergeben hatte, dann wurde ich schon ziemlich aufgeregt und gedacht, ja, das ist schon so einer dieser Punkte auf der Erde, den würden, glaube ich, viele beobachten, aber ganz besonders ich. Und ich fand das einfach fantastisch. Ich meine, vieles hat mich an Norwegen natürlich erinnert. Es ist ähnlich, aber doch auch anders, weil es ist ein pazifischer Regenwald. Das sieht halt völlig anders aus, die Natur und der Regen und der ganze Vibe. Und auch das Licht, das fand ich herausfordernd zum Fotografieren, war anders. Ich kann nicht so richtig den Finger drauf legen, aber ich merke das jetzt, wo ich angefangen habe, die Fotos durchzugucken, obwohl ich nicht so richtig viel Zeit hatte bis jetzt, weil es immer noch weitergeht. Ja, irgendwas ist da, das ist anders. Und das macht es ja auch wieder spannend.
Ja, voll krass. Kannst du erzählen, also ganz viele Fragen. Was hast du für Fotografen dort getroffen, die du nur von Instagram kanntest und was hast du mit denen gemacht?
Ja, einmal habe ich Ross nochmal getroffen, von dem habe ich ja schon mal im Podcast erzählt. Der war ja im Februar hier in Norwegen. Der lebt ja in Vancouver. Und wir haben uns da getroffen, hat uns ein bisschen durch seine Hut geführt und der ist ja auch irgendwie als Designer, Illustrator dort unterwegs. Und ja, hier, das Logo habe ich gemacht, hier. Diese Signs habe ich gemacht für dieses Geschäft und er ist auch schon lange da unterwegs, auch in der Musikszene ziemlich aktiv dort, dreht gerade eine Dokumentation auch dort. Ja, dort hat er uns so ein bisschen den Westen von Vancouver gezeigt. Da waren wir kurz mal am Strand und hat uns ein bisschen rumgeführt, waren ein paar Mal essen zusammen und es ging eigentlich hauptsächlich darum, ein bisschen zusammenzuhängen, ein bisschen sich auszutauschen, weil ich glaube, wir haben uns ganz gut verstanden, als wir uns das erste Mal hier getroffen haben. Dann habe ich einen Tofino Owen Perry getroffen, sein Handle ist circa 1983 auf Instagram, den folge ich auch schon seit Anbeginn und war eine große Inspiration immer für mich. Wir haben uns halt nur kurz zum Kaffee getroffen, weil seine Frau ist schwanger und die haben ein kleines Kind, nicht viel Zeit natürlich, aber nichtsdestotrotz war ich echt dankbar, dass er die Zeit gefunden hat, mal kurz vorbeizuschauen, Hallo sagen, hat mich ein bisschen rumgefahren, hat mir ein paar Strände gezeigt noch, die ich noch nicht kannte. Und ja, kurz abgehangen, gegenseitig mal eben ja die Anerkennung gezollt und wie toll man das doch findet, was jeder macht und dass man sich das auch mal trifft und so. Und war ich ja in am Genfer See noch rum, da habe ich dann auch einen langjährigen Fotografen, Jochen Pach heißt der, getroffen, ein großartiger Fotograf, großartige Inspiration, kennen uns auch schon seit Jahren, eigentlich nur über virtuelle Wege. Und der hat sich dann auch einen Tag Zeit genommen, ist runtergefahren aus Süddeutschland und hat mir ein bisschen die Alpen gezeigt. Also Chamonix, Mont Blanc und andere Sachen. Schön Picknick am Fluss und so weiter. Also die Leute, die machen dann auch irgendwas. Ich meine, ich würde es ja wahrscheinlich genauso machen oder ähnlich. Aber es ist halt immer wieder schön, wenn man dann doch, wenn das auf irgendwie eine Gegenliebe stößt, auf Gegeninteresse und super inspirierend, super schön. Und ja, eigentlich möchte ich damit weitermachen.
Da bekommt der Begriff Social Network endlich mal seinen richtigen Namen irgendwie, ne?
Ja, total. Ich meine, das brauche ich jetzt hier nicht so wiederholen. Davon leben wir oder lebt ihr auch. Und es ist einfach schön, dass man über die Fotografie Menschen kennenlernt, so wie wir uns ja auch kennengelernt haben. Wir wären uns ja sonst nie über den Weg gelaufen. Ich meine, auch vom Beruflichen her wäre es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man sich mal begegnet. Aber you never know. Aber ja, das ist ja auch das Tolle an der Sache.
Tim.
Ich bin so ein bisschen eifersüchtig, dass du in Vancouver warst. Es gibt da so eine Serie, die finde ich total toll und faszinierend. Die spielt zwar offiziell in der Serie in Seattle, aber die wurde gedreht in Vancouver. Die heißt The Killing. Das ist, glaube ich, auch so ein Remake von so einer skandinavischen Serie.
Ja, richtig, kenne ich. Hm.
Und da ist in mir der Traum geboren, einmal nach Vancouver zu reisen. Und das muss sehr, 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 sehr schön sein.
Ja, es war auch so ein bisschen Traum. Es sind ja so ein paar Städte, auch so Montreal und so, solche Geschichten. Da würde ich unheimlich gerne mal hin, weil es einfach interessante Orte sind. Ja, Vancouver und Seattle liegen ja auch relativ nah beieinander, wenn du auf der Karte guckst. Und sind nur ein paar Stunden voneinander entfernt, haben auch ähnliches Klima. Wobei ich denke mal, ich war jetzt selber in Seattle noch nicht. Ross hat mir noch ein bisschen davon erzählt, dass natürlich dann auf der amerikanischen Seite ist, dass der Vibe ein bisschen ein anderer, jetzt nicht unbedingt schlechter, aber eben anderer. Und ja, Vancouver ist auch wahnsinnig interessant und für jeden Foodie ist es halt fantastisch, was es da an Streetfood und überhaupt Restaurants gibt. Es ist Kanadas Tor zu Asien und das sieht man und schmeckt man auch und sieht man. Ja.
Vancouver ist auf jeden Fall auf meiner Bucketlist auch ziemlich weit oben. Einer meiner besten Freunde, Henry, Tim, du kennst ihn, glaube ich, auch, ne? Henry Walik, der schwärmt auch immer von Kanada und vor allem eben von Vancouver. Und Olympische Spiele haben da stattgefunden. Wir alle kennen diese Bilder, hohe Berge und dann das Wasser trotzdem und so. Also eine Stadt, die irgendwie alles hat, die alles zu bieten hat. Und dann so ein bisschen, ich kann es nur immer nachplappern, so dass der kanadische Way of Life auch ziemlich cool sein soll, wesentlich cooler als das, was dann auf der Grenze nach Süden sozusagen in Nordamerika, also in die USA, was das angeht. Also der Kanadier an sich ist etwas cooler und etwas gelassener.
Also es war super, super angenehm. Ich kann das nur bestätigen und ja, sehr freundlich und wird überall gegrüßt und es wird Platz gemacht oder wenn du Platz machst, wird's. Also das sind so Kleinigkeiten, die natürlich an auffallen. Man muss immer ein bisschen aufpassen natürlich, wenn man unterwegs ist. Man hat ja auch eine etwas andere Brille auf, aber ich denke mal, wenn man schon ein bisschen länger Zeit da verbringt und einfach ein bisschen aufmerksam da durch die Gegend geht, dann merkt man das auch. Ja.
Wir kommen gleich nochmal ausführlicher auf deine Reise zu sprechen, ja, würde ich sagen. Tim, was ist bei dir gerade los? Wie geht's dir?
Stichwort Reisen. Ich bin ja leider nicht so ein Reisemensch. Doch darf ich trotzdem eine Reise bald antreten. Und deswegen werde ich gerade gefühlt jeden Tag 100 Mal geimpft. Und dementsprechend geht's mir auch. Also ich hänge richtig, richtig in den Seilen. Versuche mir einzureden, dass das ja gut ist, weil dann muss das ja irgendwie in den Körper ankommen. Ich darf in die Fußstapfen des großartigen Fabian Riedigers treten und nächsten Monat nach Ghana. Und ja, dementsprechend kriege ich gerade alles, was der Bayer-Konzern so hergibt, reingeimpft. Und ja, das ist ganz, ganz spannend. Bin ja nicht so ein Reisemensch und da mal sich auseinanderzusetzen, dass es ja auch noch eine andere Welt außerhalb der EU gibt und da das Leben ein bisschen anders ist, so dass man da zum Beispiel ja, sowas wie ein Moskitonetz braucht und kein Wasser trinken darf. Ich trinke zum Beispiel nur Kranwasser, dass man kein Kranwasser trinken sollte und solche Sachen. Und da bin ich sehr, sehr aufgeregt und freue mich, dass ich auch mal aus einem anderen kulturellen Eindruck mitkriegen werde. Und ansonsten, ja, ich plane im November nochmal eine Ausstellung, steht gerade an und versuche da gerade ein bisschen produktiv zu sein und das war's auch schon. Ansonsten versuche ich den Alltag irgendwie auf die Kette zu kriegen bei den ganzen Sachen, die, ne, ihr kennt das ja, beziehungsweise du, David, wenn man selbstständig ist, kommt dann auch immer viel Bürokram und dann ist Steuern hier, Steuern da und die ganzen, das ist dann alles ein bisschen nervig. Hinzu kommt, dass ich im Sommer diesen Jahr eine große Aktion gemacht habe und zum Thema, was mir wichtig ist, zum Thema Einsamkeit, da versuche ich gerade Möglichkeiten zu finden, das irgendwie zu wiederholen und wie man da Geld kriegt und sowas. Also eigentlich ist der Tag gerade voll mit irgendwelchen administrativen Arschlochsachen, die leider auch dazugehören. Aber über die spricht ja keiner.
Wenn du möchtest, sprechen wir gerne darüber, statt über das, was mit der Ausstellung zum Beispiel zu tun hat. Also wenn du die Prioritäten jetzt hier schieben möchtest, können wir das gerne machen, du musst es nur sagen.
Ja, das ist einfach nur frustrierend. Das ist frustrierend. Also was tatsächlich für mich ein wirklich spannender Punkt ist, und das, ich weiß jetzt nicht, ob das einen großen Mehrwert gibt, aber mich hat das erschrocken. Ich bin ja mittlerweile seit einigen Jahren hauptberuflicher Fotograf und hab da ja zu diesem Einsamkeitsthema, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal im Podcast gesagt habe, aber das ist ja durchaus auch eins, was einen künstlerischen Ansatz stellenweise hat, und da habe ich halt versucht, auch über diesem Wege Förderungen zu kriegen und habe dann dementsprechend mich an Institutionen, die Künstlerinnen und Künstler fördern, und wurde halt so von oben herab behandelt, ja, ich habe kein abgeschlossenes Folkwangstudium, was bilde ich mir ein, und ich Pöbel und sowas habe ich noch nie erlebt. Und hat mich tatsächlich richtig erschrocken, wie da in der Kunstszene stellenweise miteinander umgegangen wird mit Leuten wie ich, die ja da nicht zugehören und die sich da erdreisten, sich Künstler zu nennen. Und das fand ich ziemlich elitär, und das möchte ich hier einmal anbringen. Und einfach mal sagen, weil das ja, ich hoffe, andere Fotografinnen und Fotografen machen da andere Erfahrungen. Wenn sie jetzt nicht irgendwie ein abgeschlossenes Studio haben oder diverse Merkmale haben. Also ich, wie gesagt, ich glaube, dass ich das auch, habe da jetzt auch meine Ausstellung schon gehabt und so weiter und so fort. Aber so, die hat, wollte sich das noch nie mal angucken, nur weil ich da jetzt nicht meine Vita da jetzt, das hat mich sehr, sehr überrascht. Naja. Der Fuß sitzt noch ein bisschen tief über dieses Telefonat, auch wenn es schon mehrere Monate her ist, aber das fand ich echt hochgradig unverschämt.
Du erlebst mich ja relativ selten sprachlos. An dieser Stelle weiß ich nicht, wie ich darauf reagieren soll, weil ich das echt heftig finde. Also wenn das wirklich so von oben herab ist, dann Junge, ey.
Ja, das war tatsächlich, ist es so, dass das dann irgendwie so, das fand ich irgendwie schade, und das hat mich auch so ein bisschen verletzt, dass da gar nicht geguckt wird, sondern einfach so, und das waren jetzt auch keine formalen Voraussetzungen, sondern dass man einfach da nicht als künstlerisch Schaffender gesehen wird. Scheißegal, was ich mache, weil das wurde noch nicht mal beprüft, sondern weil ich einer von ihr in dem Gewerk, in dem ich unterwegs bin, von ihr anerkannten Hochschule unterwegs bin. So, und das fand ich richtig, richtig despektierlich tatsächlich, und habe mich da sehr, sehr erschrocken. Und deswegen frage ich da nicht nochmal nach.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Hast du das einfach dann auch so akzeptiert, oder hast du da nochmal irgendwie versucht, eine zweite Runde zu drehen oder dir eine Meinung reinzuholen?
Ja, das geht jetzt tatsächlich auf eine andere Ebene, und das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt hier was zu suchen hat, aber ich bin ja eh so ein Mensch, der mit seinem beruflichen Tun so ein bisschen hadert, weil ich da jetzt ja keine Qualifikation habe und auch nicht weiß, ist das gut oder ist das nicht gut, was ich mache, und das sind Gedanken, die kennen wahrscheinlich viele bei dem, was sie machen, und wenn man dann von einer Instanz, die ja offenkundig ja die Anlaufstelle für künstlerische Förderung ist, dich dann so abbügelt und sagt, was bildest du dir ein, du Furz, geh mal wieder zurück da unter den Gullideckel. aber auch in einer, wie die Worte gewählt hat und in einem Tonfall, wo ich dachte, wir sind hier in anderen Zeiten unterwegs. Und ich glaube, deswegen hat mich das besonders nochmal getroffen, weil das halt so ein Wunderpunkt war, ohne irgendwie sich irgendwas anzugucken. Und natürlich kann da auch ein schlechter Tag gewesen sein. Jetzt reden wir da schon sehr, sehr lange drüber. Es war eigentlich nur ein kurzes Telefonat, aber ich dachte so, dieses Thema Förderung und wie lässt man generell Sachen fördern, wenn man was vorhat, das ist nämlich echt scheiße. Und das macht überhaupt keinen Bock. Es sei denn, man kennt sich da ein bisschen drin aus, und ich glaube, das ist etwas, das sollte man sich auch irgendwie mal mit auseinandersetzen, wenn man Projekte macht, die man selbst finanziert, und sich fragt, wie mache ich das, ohne dass ich vorher eine Niere verkaufen muss.
Mega, mega spannend, dieses ganze Thema Förderung. Aber Alex zuerst, bitte.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich kenne mich auch so ein bisschen aus mit Förderung. Wir machen das so hier auf wissenschaftlicher Basis. Und gegen Ablehnung hat ja niemand was zu sagen, wenn sie halt vernünftig und gut begründet rüberkommt. Das passiert einfach, die Konkurrenz ist hoch, und wenn es dann eine vernünftige Grund für einen Absage geht, ist es ja völlig in Ordnung. Aber wenn es natürlich auf so einem Niveau, wie du das beschreibst, Tim, praktiziert wird, ist das natürlich schon problematisch, würde ich sagen. Und und tut auch weh, aber ja, leicht gesagt als getan, das sagt mehr über diese Person aus, die diese Energie da reingesteckt hat und
ja. Ich möchte tatsächlich auch zur Verteidigung aller anderen Institutionen und Behörden sagen, dass ich in allen anderen Fällen, mit denen ich gesprochen habe, also ich habe immer gesagt, hey, ich bin der Tim und ich mache das zum ersten Mal, ich bin komplett unbeholfen und ich denke, dass ich da auch einen vernünftigen Tonfall treffe. Und die meisten waren wirklich sehr, 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 sehr hilfsbereit, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass sie dieses Telefonat wahrscheinlich am Tag mehrere Male führen, bis auf diese eine Person. Und das eigentlich aus der Schiene, die da wahrscheinlich die passendste gewesen wäre vielleicht oder auch nicht. Naja, auf jeden Fall möchte ich da jetzt nicht irgendwie, dass das so klingt, man die Leute, die da irgendwelche Sachen auf den Fördertopfen setzen, sind alle nicht hilfsbereit. Im Gegenteil. Also das fand ich, hat mich sehr, sehr positiv überrascht, wie toll und hilfsbereit da alles.
Nee, das kam auch so rüber,
Tim. Wie, Tim, kommt es dazu, dass, also ich würde das Thema abbinden hier, wenn das fein für dich ist?
Ich habe ja jetzt genug geschimpft.
Muss sein, hör mal. Sag mal, wie kommt es dazu, dass du kein Reisemensch bist?
Ja, tatsächlich, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen psychologischer. Ich glaube, ich habe das von meiner Mama. Meine Mama ist ja auch nie, ich weiß noch früher, die coolen Kinder in der Schule sind immer nach Spanien, Italien und wir sind halt nach Bayern oder sowas. Und ich glaube, meine Mama, also so unterstelle ich ihr das jetzt, weil das bei mir auch so ist, sie hatte immer so Ängste, so weit weg zu sein, weil man dann ja irgendwie vielleicht was verpasst oder vielleicht nicht schnell genug wieder zu Hause ist. Und ja, sowas habe ich halt auch. Also ich kann nicht weit weg und habe dann immer irgendwie Angst, ja, wenn was ist, dann bist du nicht zu Hause. Also so richtig sinnbefreit eigentlich, aber das kriege ich nicht ganz weg. Und so ist jetzt für mich was ziemlich Großes da nach Afrika und ich glaube, es ist ein gutes Einstiegsland für Afrika, wie ich gehört habe. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt da von der nigerianischen Nationalmannschaft mitgekriegt hat, die dann einfach mal einen ganzen Tag da in Libyen festgehalten wurde, weil die einfach gesagt haben, so, ihr fliegt hier nicht mehr weg. Also es geht auch anders in manchen afrikanischen Ländern und in Ghana soll da wohl ein sehr, 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 sehr gutes Beispiel sein, dass man da sich ganz viele Sorgen nicht machen muss. Und deswegen, und ich glaube, das ist eine tolle Truppe, mit denen ich da hinreise und ja, versucht da jetzt einmal durchzuziehen und in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Aber irgendwie, ja, das ist tatsächlich für mich so etwas, was mich eigentlich auch traurig macht, dass ich nicht so ein Reisemensch bin, weil dadurch verpasst man viel. Aber ich muss auch zusagen, viele Sachen reizen mich auch gar nicht mehr so. Deswegen setze ich ja auch meinen Fokus so auf Bochum, weil ich das Gefühl habe, so über Instagram und Social Media so zugeballert zu werden von irgendwelchen Reisebildern, dass ich einfach auch komplett die Lust verloren habe, weil ich das Gefühl habe, die Welt ist irgendwie schon so ein bisschen entzaubert. Und in meiner Vorstellung, ich weiß nicht, ich habe das bei dem Mount Fuji so ein bisschen mitgekriegt, dass da ganz viele Ecken halt schon gesperrt sind, weil irgendwelche Leute mit ihren Kameras da stehen und auch das Foto zum 5000. Mal machen müssen. Das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber einmal durfte ich nach New York, da habe ich mich zum Beispiel überhaupt nicht getraut, irgendwie ein Foto zu machen, aber ich dachte, da halt schon 1000 Leute haben das schon gemacht und jeder läuft dann mit dem Foto rum, das finde ich dann auch wieder so ein bisschen reizlos. Da lieber in Bochum, wo ich weiß, hier, wenn ich hier einen mit der Kamera sehe, dann ist schon Ostern und Weihnachten zusammen an einem Tag, weil die meisten Leute wollen ja nichts fotografieren.
Ich finde das total spannend, die Punkte und total valide, wie du das für dich argumentierst sozusagen. Ich glaube, dass Ghana mega spannend für dich wird einfach. Du machst das, was Fabian gemacht hat, das heißt, du bist mit der Gerald Asamoah Stiftung dort.
Genau.
Und besuchst Krankenhäuser, richtig? Oder ein Krankenhaus.
Ja, genau. Und das, ich glaube, hauptsächlich ein Krankenhaus. Und das ist ja auch eh so eine Frage, wie man damit umgeht. Ne? Also zum Hintergrund, da werden halt, wenn ich das richtig verstanden habe, Kinder behandelt mit einem Herzfehler und dann muss man ja eh gucken, was macht das mit dir als Mensch. Ich durfte mal mit Max Giesinger unter anderem ins UKE nach Eppendorf und dort auf einer Kinderstation Fotos machen. Da war unter anderem eine Demenzstation für Kinder, was ja eigentlich total krass klingt, eine Demenzstation für Kinder. Und für mich war es so, ich konnte da eigentlich relativ professionell arbeiten, weil ich halt keine Kinder habe und keinen Bezug dazu. Aber die Leute, die dabei waren, zum Beispiel war da auch der Johannes Strate dabei und der hat halt ein Kind, die konnten da nicht so, also die, das hat mit denen richtig was gemacht. So ist es zum Beispiel bei mir, wenn ich jetzt sehe, wie Hunde irgendwie behandelt werden ärztlich, da kann ich auch schwer Fotos machen. Deswegen hoffe ich, dass ich da gut drüber stehen kann und da gut fotografieren kann. Aber ich bin mal gespannt, so was das so mit einem macht auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, wenn da mal andere Kulturkreise Bereich, wo auch andere, wo der Fokus halt auch anders liegt. Nicht so wie bei uns jetzt, was gucke ich mir abends bei Netflix von den 50.000 Serien, welche wähle ich aus, sondern wie kriege ich eine Mahlzeit auf den Tisch oder sowas, ne? Was dann freue ich mich sehr drauf, da mal eine andere Kultur kennenzulernen.
Und ihr fliegt nach Accra oder wo?
Genau, nach Accra, ja.
Alex, warst du schon in Afrika, in Ghana?
Nein, leider noch nie. Wäre aber auch nochmal was. Bereitest du dich da irgendwie noch fotografisch drauf vor, Tim? Also, dass du dir irgendwie Gedanken machst diesbezüglich? Ich meine, du hast ja jetzt Erfahrung schon, aber...
Ja, das ist tatsächlich jetzt so eine Frage. Wir hatten so Vorgespräche und da war so ein bisschen die Idee, was wird damit gemacht? Und das versuche ich jetzt so ein bisschen zu sortieren. Und je nachdem, was so am Ende so für ein Ziel ist, möchte ich auch so entsprechend fotografieren. Also, wenn man jetzt zum Beispiel... Also jetzt fiktiv gesagt, man versucht in einem Buch zu denken oder in einer Ausstellung oder das, manchmal sind ja so Sachen halt auch einfach nur, du machst jetzt für unsere Sponsoren Fotos, also das ist für mich immer wichtig. Und dann zu gucken, wie gehst du damit vor, was ist das Ziel? Wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich vor Ort mehr Zeit als der Fabian, weil Fabian war, glaube ich, nur ein paar Tage und ich bin eine ganze Woche da. So kann ich das, von dem, wie ich arbeite, weiß ich immer, in den meisten gibt es ein Pflichtprogramm und dann gibt es eine Kür. Und die Kür ist meist das, was Spaß macht und wo man sich selbst so ein bisschen verwirklichen kann. Und Fabian, wenn ich es richtig verstanden habe, der musste halt den Pflichtprogramm relativ zack, zack, zack. Und ich kann das so ein bisschen aufteilen und deswegen hoffe ich, dass ich dann viel drumherum sammeln kann. Möchte mich aber da ungern irgendwie groß drauf vorbereiten, weil ich merke bei vielen Projekten, die ich mir gerade mache, die, wo ich am wenigsten vorbereitet bin, sind die am besten laufen, weil ich ein Mensch bin, der einen ziemlich hohen Maßstab an sich setzt und mir ziemlich viel Druck macht und es besser läuft, wenn ich da so ein bisschen unbeschwerter dran gehe. Und ich glaube, da wird es so viel zu entdecken geben und ist halt nur wichtig, dass man guckt, wofür macht man es am Ende. Wenn es für so eine Ausstellung, dann müssen vielleicht Porträts dabei zugehören und irgendwie eine Geschichte erzählt werden. Und so, dann müssen wir noch im Vorfeld diskutieren. Dann muss ich gucken, was nehme ich für Equipment mit und dann müsste ich vielleicht auch mal damit rechnen, dass vielleicht auch mal irgendwas verloren geht. Weil das ist ja schlecht, wenn ich dann da stehe. Und Computer vielleicht einmal wieder leer machen.
Genau.
All solche sind.
Wann geht's los?
Am November. Das heißt, ich habe ja am 6. November Geburtstag und werde meinen Geburtstag in Afrika feiern. Das hätte ich nie gedacht.
Sehr, sehr cool. Ja, ich bin ziemlich sicher, dass wir hier an dieser Stelle über vielleicht diverse Fotos nochmal dann sprechen und vor allem über das, wie es für dich war. So, und
ja, ich habe tatsächlich auch lange überlegt, ob ich mir die vom Fabian angucke, aber ich habe es bewusst nicht gemacht. Mal gucken, ob das eine schlaue Idee war oder eine gute Idee oder eine schlechte.
Wir haben ja hier im Podcast schon mal auch über ein Foto von Fabian aus Ghana gesprochen, das weiß ich noch. Müsste man mal nachgucken, welche Folge das war, relativ früh.
Das war die Reboot-Folge.
Also, genau. Right. Ich glaube, ob du das jetzt anguckst oder nicht, dein Stil ist trotzdem dein Stil und du wirst eine ganz andere Welt. Es ist ja so, du gehst in Bochum durch die Gegend und fotografierst auch nicht immer dasselbe, weil du das irgendwo schon gesehen hast. Also wenn ich durch die Gegend laufe und sehe, hier hat der Tim mal ein Foto gemacht, das mache ich jetzt auch mal, aber dann sind die Menschen nicht da drauf und ich bin auch sowieso schon mal gar nicht Tim und so. Und deshalb glaube ich nicht, dass das schlimm wäre, wenn du dir die Fotos von Fabian angucken würdest. Ich glaube aber auch, dass du ohne gut klarkommst.
Ja, hat sich aber noch nicht ergeben. Ich hab den Link auch noch nicht gekriegt. Aber ist auch nicht so schlimm. Deswegen, ich glaube, finde es schöner, wenn man mit so einem jungfräulichen Auge da irgendwo hingeht. Auch im Umkehrschluss, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe bei der EM ja relativ viele Fans fotografiert und fand dann ganz viele spannend und habe dann gesehen, dass die halt schon das 100. Mal von mir fotografiert wurden, weil die alle halt fotografiert haben. Na, manchmal ist es halt gut zu wissen, welche Motive gab es schon, dann musst du die nicht nochmal machen. Muss ich mal gucken, was so für den eigenen kreativen Prozess das Bessere ist, wenn man da jungfräulich dran geht oder wenn man sich da schon so ein paar Sachen setzt, die schon irgendwie belegt sind.
Aber ich finde, wenn alle schon von allen Fotografen, jetzt sind wir auch wieder bei diesem Pauschalbegriff allen, was wir im Vorgespräch hatten, aber wenn dort einer ist, den viele Leute schon fotografiert haben und du ihn noch nicht fotografiert hast, das heißt ja nicht, dass du ihn genauso fotografierst wie die anderen, das zum Ersten, und dass die Leute es überall schon gesehen haben und dann noch bei dir sehen. Also die Schnittmengen sind ja relativ überschaubar wahrscheinlich. Das stimmt schon. Und ehrlich gesagt würde ich mir diese Gedanken nicht machen. Also wenn du dort einen Fan gesehen hast, der dich, den du cool findest, den du gerne fotografieren würdest oder wolltest, dann würde ich nicht darüber nachdenken, ah, guck mal, der hat einen Hahn auf dem Kopf, den hat bestimmt schon, haben die schon 12 Leute haben den schon fotografiert.
Ja, ich glaube, diese Gedanken kommen so ein bisschen aus dem Fußball, ja, weil ich mache das schon so lange und ich habe da immer wieder die Mühe, immer was Neues zu entdecken und sehe dann halt die Kolleginnen und Kollegen, die da was fotografieren und dann denke ich mir, ja, das haben schon ganz viele vorher fotografiert und aber ist ja klar, ist ja jetzt spannend und das verstehe ich auch immer alles und ich glaube, da kommt das, rührt das so ein bisschen her, auch immer zu gucken, irgendwie was Neues zu machen.
Ich finde ganz toll, wenn du so mit diesem Ansatz nach Accra fliegst, Geschichten erzählen zu wollen, so irgendwie die das dokumentarisch festzuhalten, so meinetwegen ist der rote Faden von Flugbeginn bis Wiederlanden in Deutschland oder sowas und alles, was du auf der Reise erlebst oder so. Aber ich bin sehr gespannt. Ich freue mich total, dass du das erleben darfst.
Ja, ich freue mich da auch sehr drüber. So, die nervösen, ängstlichen Phasen, die sind jetzt vorbei und jetzt ist Vorfreude. Und jetzt wäre auch schön, wenn der Körper so langsam mitmacht, weil der ist schon ziemlich ramponiert, gerade durch diese ganze Scheiße, die da reinkommt.
Aber David,
ja,
wie geht's dir denn eigentlich, außer dass du jede Woche eine neue Folge raushaust?
Mir geht's gut soweit. Ich habe Urlaub jetzt heute, wo wir sprechen. Und ich hatte ein bisschen gehofft, dass wir eine Reise machen. Nicht nach Afrika oder nicht nach Vancouver, aber vielleicht mal irgendwas mit Meer. Das ja sorgt für so ein Reboot bei mir immer, wenn ich Meer sehe. Ich kann mich einfach nur eine halbe Stunde, Stunde ans Meer setzen und danach weiß ich, dass es mir gut geht. Das ist eine Sehnsucht, die ich in mir habe. Sei es das Geräusch, sei es der Anblick, die Weite. Aber das ist nun mal jetzt nicht der Fall und stattdessen verbringe ich gerade hier in Bochum und im Ruhrgebiet sehr viel Zeit mit meinen Kindern, was mindestens genauso cool ist. Und heute beispielsweise waren wir schwimmen und das sind so die Kleinigkeiten, die man sonst nicht so häufig macht. Und ich glaube, diese Woche wird geballt Family Time geballert und darauf freue ich mich dann sehr und dann kann ich auch aufs Meer verzichten. Ja, das ist so das, was gerade hier ist. Und wöchentliche Folge, hast du angesprochen, weiß ich nicht, ob ich euch das noch bis in den November, Dezember liefern kann, aber momentan macht's halt einfach sehr viel Spaß und ich freue mich auch immer über das Feedback. Wir haben ganz tolles Feedback bekommen zur Folge von Shian Tamti. Wir haben ganz tolles Feedback bekommen und sehr viele neue Hörer durch die Folge mit Eddie aus Frankfurt und auch die Community-Folgen und so. Das ist alles sehr, sehr schön. Auch mit Lukas, die Folge ist sehr gut angekommen und das freut mich einfach. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich nehme aus jeder einzelnen Folge auch was für mich mit und das ist eben auch dann so ein, ich will nicht sagen eine Therapiestunde, aber mein Yoga sozusagen, ne? Und von daher, ja, geht's mir ganz gut. Was gerade so ein bisschen abgeht, was nicht so viel passt, was ich nicht so viel mache, ist tatsächlich so mich mit der Kamera irgendwie laufen lassen sozusagen, dass da mal irgendwie, dass ich einfach mal so durch die Gegend gehe. Aber, und da sind wir wieder bei dem Podcast mit Eddie, ich habe mir jetzt fest vorgenommen, nach dem Urlaub werde ich mache keine Mittagspausen, also ich mache Mittagspausen für alle, die jetzt zuhören und da Gewerkschaften und sowas. Ich mache eine Mittagspause natürlich, aber ich mache die häufig am Platz oder irgendwie so zwischen Suppe und Kartoffel. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich in Köln tatsächlich jeden Tag, wenn ich dann vor Ort bin, eine halbe Stunde mal mit der Kamera rausgehe. Die Straßen sind dann begrenzt sozusagen, ne, eine halbe Stunde, da musst du halt dann 15 Minuten in die eine Richtung und 15 Minuten wieder zurück, dass du dann pünktlich da bist. Aber das habe ich mir vorgenommen, einfach mal, dass ich da rausgehe und mich irgendwo hinstelle oder das fotografiere, was mich inspiriert, so. Das hat die Folge von und mit Eddie, ja, die hat dazu geführt, dass ich so darauf jetzt gerade Lust habe. Kann auch sein, dass ich das nur eine Woche durchhalte oder zwei, aber das möchte ich auf jeden Fall mal probieren.
Aber hast du dir da auch irgendein Ziel gesetzt oder willst du einfach nur gucken, was da passiert?
Also ich setze mir keine Benchmarks oder so oder will da irgendwie einen Druck aufbauen. Aber eigentlich habe ich mir vorgenommen, dass ich ein schönes Foto mache, mit dem ich zufrieden bin, was man so in, keine Ahnung, einer halben Stunde machen kann. So, das ist so, ich möchte ein Frame fotografieren oder ein Frame mitnehmen, wo ich sage, das war heute ein guter Mittagspausen-Fotoframe sozusagen. Aber das ist, also es soll auch nicht irgendwie jetzt ein Buch daraus entstehen oder was auch immer, sondern ich möchte einfach die Kamera wieder mal wie früher viel mehr in die Hand nehmen und rausgehen und man einfach nur so gucken, was mir vor die Linse läuft. Das ist so der Punkt.
Guter Plan, finde ich.
Ich habe dann noch eine Frage. Ich wollte dich fragen, Alex. Können wir da noch einmal ganz kurz drüber sprechen? Du hast ja, du arbeitest ja im Forschungsbereich. Was genau hast du in Vancouver dann gemacht?
Also in Vancouver war ich nicht. Ich war auf einer Konferenz in Edmonton, in Alberta.
Ah, okay.
Dort habe ich die erste Woche eigentlich verbracht. Im Vergleich zu Vancouver natürlich eine ganz, ganz andere Nummer. Edmonton ist natürlich mehr industrielle Groß-Kleinstadt, also Großstadt mit Kleinstadt-Feeling, würde ich sagen. Natürlich lange nicht so schön und inspirierend vielleicht, aber trotzdem sehr interessant. Auch von der Landschaft her natürlich komplett platt und von der Ölwirtschaft geprägt. Natürlich für Eishockey-Fans ein absolutes Muss, zum Oilers-Stadion, zu Rogers Place zu gehen. Das haben wir dann auch gemacht mit einigen Kollegen, die total wild auf Eishockey sind und sich die Spieler dort anzugucken. Wayne Gretzky-Statue.
Wie viele gehen da rein in so ein Stadion in Edmonton?
Oh, das Ding ist ziemlich groß. Also ich war jetzt nicht drin. Wir sind einmal drum gelaufen. Das war ja tagsüber und das ist schon ein Riesending. Kommt schon an ein Stadion ran, würde ich sagen. Und ja, die ganzen bekannten Spieler sind draußen abgebildet und ich komme jetzt nicht auf den Namen, der teuerste Spieler, der momentan rumläuft, der ist auch da. Also Edmonton Oilers überall und prominent in der Stadt. Ja, da waren wir jetzt, war ich dann eine Woche, habe mir das so ein bisschen angeguckt. Dort hatten wir die Konferenz. Von dort aus haben wir auch einen freien Tag noch gehabt, sind dann in die Rockies reingefahren nach Jasper. Und das war schön und traurig zugleich, weil doch die Wildfires ziemlich einen Schaden angerichtet haben in den letzten Monaten. Also es ist schon krass zu sehen. Du siehst das ja in den Nachrichten und kannst es das so ein bisschen vorstellen. Aber wenn du das noch mit dem eigenen Auge siehst, wie ganze Landstriche einfach kahl gebrannt wurden und teilweise die Stadt in Jasper auch zerstört wurde, also ganze Straßenstriche komplett verwüstet, ist schon hart anzugucken und ja, bringt einen auch so ein bisschen zum Nachdenken mit dem Ganzen, was wir mit dem Planeten machen und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, Rocky Mountains, fantastisch, auch eine überwältigende, schöne Landschaft. Ich meine, ich bin aus Norwegen natürlich schon ein bisschen was gewohnt, aber das war nochmal eine andere Nummer, mal wieder was anderes. Andere Farben, anderes Gestein und ganz anderer Wald und andere Tierwelt, die man zum Glück noch ein bisschen sehen konnte. Durch die Feuer sind natürlich ein bisschen weniger gerade da unterwegs. Ja, und dann die Woche später habe ich mich mit einem alten Studienkollegen in Vancouver getroffen und der ursprüngliche Plan war eigentlich von Edmonton aus bis nach Vancouver Island mit dem Auto zu fahren. Aber je näher der Zeitpunkt rückte, desto schmaler wurde auch der Zeithorizont oder die Timeline, die wir zur Verfügung hatten, weil wir ja auch andere Verpflichtungen haben, inklusive Familie. Und dann haben wir uns halt nur in Vancouver getroffen, haben dann das Sea-Taxi, also ein Seaplane genommen und sind nach Tofino geflogen. Das wurde uns auch von lokalen Leuten empfohlen, um Zeit zu sparen und preislich kommt dasselbe bei raus. Aber man sieht es natürlich nochmal von oben, ne? Das ist natürlich mal eine ganz andere Nummer. Wir hatten fantastisches Wetter und dann in Tofino zu landen und da ein bisschen zu chillen. Und dann Tim, mein Kumpel, mein alter Freund, dessen alter Freund war auch rein zufällig auch in Tofino zu dem Zeitpunkt. Und dann konnten wir ein bisschen zusammen rumhängen und naja, hatten eine gute Zeit und haben einiges gemacht. Und ja, war schön, oder?
Ich musste gerade mal gucken, was Tofino ist. Muss man das kennen? Also es sieht wunderschön aus. Ich habe jetzt geguckt, aber ist das was sehr Bekanntes?
Ja, das ist an der Westküste von Vancouver Island und halt bei Surfern sehr beliebt. Mhm. Weil es halt diese schönen Strände und eben relativ gute Wellen gibt. Ja, es hat auch einfach auch diesen Vibe, wenn du dann diesen, eigentlich ein ganz kleiner Ort, super mini. Aber da gibt es natürlich eben ein paar gute Restaurants, gute Surfshops und ja, Taco Fino, also ein bestimmter, dieser Taco Jeep, dieser Taco Truck, der da steht. kann man sich angucken, muss man jetzt, ich kann verstehen, dass man nicht unbedingt dahin will, aber wenn man die Umgebung sieht, also das passt schon ganz gut. Wenn man Meer liebt, ist man da, glaube ich, ganz gut aufgehoben für eine Zeit.
Sehr schön. Wollen wir mal über Fotos sprechen?
Yes, dafür sind wir hier.
Nö, wir sind auch hier einfach so ein bisschen zu quatschen. Also,
okay.
Wenn ihr jetzt 50 Minuten zugehört habt, dann werdet ihr feststellen, heute ist so ein bisschen eine kleine Quasselrunde. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Von daher, ich hoffe, dass es trotzdem für euch interessant ist. Mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß und trotzdem sprechen wir jetzt mal über 2, 3 kleine Fotos.
Yes.
Tim, magst du einmal das Foto, das erste, was Alex in unseren Chat geschickt hat, beschreiben?
Ja, ich sehe ein, ja, ich habe Angst, dass ich das falsche, den falschen Begriff nehme, aber es ist auf jeden Fall ein wildes Tier. Ist das das erste oder gucke ich mir ein falsches an?
Mit dem Tier ist richtig.
Ja, aber ist es ein Elch ganz normal? Ich weiß nicht, wegen den Hörnern und sowas, deswegen habe ich jetzt Angst. Da,
ich würde sagen, das ist irgendwie eine Art Ziegenbock, oder?
Ich warte mal ab.
Ja, danke Alex, dass du uns hier richtig schön...
Nein.
Gleich stellt sich heraus, dass es ein Schwein ist.
Nein, ich habe einfach
keine Ahnung von Biologie.
Ist ein wildes Tier.
Okay, es ist auf jeden Fall ein Tier, was man eigentlich so aus dem Wald kennt. Da können wir uns drauf einigen. Und das ist auf dem Bild zu sehen. Im Hintergrund sind große Berge, wunderschöne Farben. Ich finde, es hat einen sehr analogen Touch, das Bild. Und man sieht dieses wilde Tier, was entweder eine Ziege oder ein Elch ist oder ein Reh oder irgendwas in der Richtung, steht auf der Straße. Und dahinter ist ein LKW, ein Truck. Ich frage mich gerade, ich sehe bei dem Truck keinen Fahrer. Oder liegt es einfach daran, dass der im Dunkeln sitzt? Naja, also man weiß es nicht so genau. Aber auf jeden Fall sieht es auf dem Bild so aus, als ob der nicht weiterkommt, weil das Tier die Straße blockiert. Und es ist einfach eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, die für mich als Kind des Ruhrgebiets, das wirkt halt einfach auf ganz vielen Ebenen so fern, weil da ganz viele Sachen drauf sind. Also Trucks kenne ich hier auch, aber nicht die so aussehen und diese Landschaft. Und es erweckt in mir so ein Sehnsuchtsgefühl und es zeigt dann auch irgendwie, dass wenn die Natur ruft, steht irgendwie alles drumherum still.
Ja, ich finde, der letzte Satz, Tim, den du gesagt hast, der ist es einfach so. Dieses, man sieht, was da für Welten aufeinander prallen. Da ist dieser Truck, wenn ihr US-amerikanische Serien oder Filme schaut, dann wisst ihr, was dort für Trucks rumfahren. Die sind gefühlt irgendwie 3 Meter breiter und 4 Meter höher als die auf deutschen Straßen. Das sind die vorne mit diesem Kühlergrill, nicht diese flachen, wie sie in Deutschland sind, sondern diese riesen Zugmaschinen, die dann auch noch so zwei, ja, wie Teufelshörner Auspuffe nach oben, links und rechts haben. Man sieht die orangenen Strahler, wenn der die anmacht, dann ist wahrscheinlich taghell in der Nacht auf seinem LKW. Man sieht den Typen so ganz leicht im Dunkeln, Tim, ich habe mal rangezoomt, man sieht so einen Typen mit so einer Sonnenbrille, der auch auf die Straße schaut. Und dieser LKW hat dann noch irgendwie, keine Ahnung, so einen riesen Hänger hinten dran, wo wahrscheinlich irgendwie Schutt und Steine und was weiß ich geladen ist. Aber auf jeden Fall ein monströses Gerät von Fahrzeug. Und dann steht da dieser kleine Ziegenbock, vielleicht ist es ja auch Hennes, man weiß es nicht, der steht da auf der Straße. Und ich finde, dieses Bild strahlt so eine Macht aus, so eine umgekehrte Macht. Also normalerweise würde es ja sagen so, ja, gut, da kam der Ziegenbock halt einfach eine Minute zu oder zur falschen Zeit am falschen Ort und flatsch ist dann da nur noch ein roter Fleck und der Wagen fährt halt weiter, also der LKW. Aber so ist es ein Stillleben, würde ich sagen, ein Stillleben und das untermalt auch so diese Landschaft im Hintergrund. Das sieht ja aus wie gemalt, also man könnte auch meinen, dass dann, ja, oder das ist nicht echt. Das hat irgendjemand, hat das dahin gepinselt, das sieht nicht, das kannst du dir nicht ausdenken, so schön ist das. Und dieses Stillleben steht halt tatsächlich wirklich still, weil dieser Bock da auf der Straße steht. Und ich hoffe nicht, Alex, dass du das jetzt komplett entzauberst und sagst, war gar nicht so gewesen.
Nee, ich...
Ja. Aber ich finde, lieber Alex, das ist wirklich ein wunderschönes Bild. Das finde ich ganz toll.
Ich finde, nicht nur wunderschön, Entschuldigung, Alex, das möchte ich noch ganz kurz sagen.
Ja, gerne, natürlich.
Nicht nur wunderschön, sondern auch, ich finde, es hat zwei Seiten. Das erste habe ich ja gerade beschrieben, so diese Machtumkehr zwischen 100 Millionen PS, die da unterm Bock sind, und der Bock, der nicht mal ein PS hat, sondern gibt es Ziegenstärken? Nee, keine Ahnung, aber ihr wisst, was ich meine. Also der hat ja eigentlich null Chance. Und diese Machtumkehr ist das eine, und auf der anderen Seite so dieses Brutale auch so, ne? Also ich finde es irgendwie auch so, da ist dieser Bock oder dieses Tier, was auch immer, du lässt uns hier ganz schön hängen, Alex.
Ich warte.
Da ist dieses Tier und irgendwie, keine Ahnung, ich könnte mir auch noch vorstellen, so wie viel von seinen Artgenossen hat er auf dieser Straße verloren, weil es eben nicht zu so einem zweiten Stillleben gekommen ist, sondern weil es eine Situation schon mal gab, wo der LKW vielleicht abends dunkel oder so dann über ein so ein Tier geballert ist. Also es drückt sehr viel Stärke und sehr viel Kraft aus und sorgt aber auch für Fragen und das, was du eingehend auch gesagt hast, so was der Mensch mit der Natur macht irgendwie.
Okay.
Jetzt bin ich sehr gespannt.
Ja, ja. Also das mit dem Stillstehen, das habe ich sofort gespürt, als das passiert ist. Also es ist, ich habe nochmal auf Deutsch nachgeguckt, es ist ein Dickhornschaf, ein Bighorn Sheep.
Okay.
Weibchen. Also die sind auch nicht...
Ist ja offenkundig, dass das ja ein Schaf ist.
Da war halt...
Hätte man auch sofort drauf kommen können.
Da kam gerade von Friseur Tim, das ist geschoren.
Aber das halt mit der Macht, das habe ich noch nicht so gesehen und das finde ich eigentlich auch super interessant. Also danke nochmal für die Komplimente und so weiter und dass es euch so gefällt. Ist auch wirklich eins meiner bisherigen Lieblingsshots von dem Trip, und das wusste ich auch in dem Moment, als ich das geschossen habe. Es gibt ja manchmal so Fotos, da weißt du, wenn du abdrückst, das ist es. Ne? Obwohl das so ein kleines Manko hat, was ich nicht ganz wegkriege, ist natürlich, dass das Gesicht vom Schaf im Hintergrund mit dem Baum so dunkel ist. Aber es waren auch schwierige Lichtbedingungen. Es war ja helllichter Tag, wie ihr seht, wo die Sonne steht, ungefähr links oben irgendwo. Aber das mit der Macht, das habe ich nicht so gesehen. Ich habe das eher als Respekt empfunden. Weil die fahren halt im Affenzahn da lang, also es ist noch schneller als bei uns auf der Autobahn mit den dicken Trucks. Und aber als dann halt die Bighorns, also die, wie heißt die, Dickhornschafe, so langsam über die Straße, das war eins der ersten, was über die Straße ging, fingen halt auch die Autos an zu stoppen und eben auch dieser Laster, der hat das schon weitem schon gesehen und fuhr halt eben dementsprechend langsam ran und ließ sie halt passieren und das dauerte dann auch bestimmt so eine 2-3 Minuten oder sowas. Das gab mir dann halt gut Zeit, das Foto zu schießen. Ich habe bald auch mehrere genommen, aber das ist halt der beste Engel. Was ich auch ein bisschen merkwürdig finde, ist Scale, also die Größenverhältnisse. Der Truck sieht ja gar nicht so groß aus, finde ich, auf dem Foto, obwohl das ein Riesending ist. Aber es kommt eben davor, dass der weiter hinten ist. Also irgendwie auch ein ganz, ganz interessanter Shot. Auf jeden Fall, das war auf dem Rückweg nach Edmonton, wir waren in den Rockies und waren ein bisschen traurig, dass wir noch nicht so viel Wildlife gesehen haben. Und dann habe ich zum Glück, weil ich auf dem Beifahrersitz war, die noch gespottet. Die waren erst so am Hang, hingen die rum, die Bighorn Sheeps. Also waren relativ viele, bestimmt 15 oder sowas. Und dann konnten wir da auch direkt anhalten und uns die ein bisschen angucken. Und dann haben die sich so langsam darüber bewegt. Und dann haben natürlich Leute gesehen, dass wir da stehen und fotografieren. Dann habe ich ein paar andere Leute angehalten, haben geguckt und im Telefon rumgeknipst und so weiter. Die sind dann so ein bisschen jetzt im Hintergrund. Aber nichtsdestotrotz, ja, macht schon. Also ich habe unheimlichen Respekt gehabt, da über die Straße zu gehen, weil die wirklich mit einem Affenzahn dort rumfahren. Also es ist unglaublich. Und die sind halt, wie du schon sagst, doppelt so groß wie unsere LKWs in Europa und haben unheimliche Wucht und der ganze Wind, den die mitziehen und so weiter.
Ja, mega. Ich finde das total, total schön, dass dieses Stillleben, muss ich sagen. Aber das hast du nicht aus dem Auto geschossen, sondern ihr seid angehalten und habt das dann...
Ja, wir waren da schon ein paar Minuten, haben uns die angeguckt, da war auch so eine Schwefelquelle, also mit schwefligem Wasser, das roch dann natürlich nicht ganz so angenehm, aber die sind trotzdem hingegangen, haben das getrunken, weil es ja doch auch irgendwelche Mineralien für die hat, Intus hat und ja, wir haben vorher noch ein paar Wapiti-Hirsche getroffen, und aber die sind natürlich ein bisschen problematischer, vor allem das Männchen, da mussten wir ein bisschen aufpassen, und die sind aber halt... offensichtlich auch gewohnt daran, dass Menschen dort anhalten und gucken, und haben uns wir haben sie in Ruhe gelassen. Natürlich musste immer auf Abstand bleiben, nicht hingehen und versuchen zu streicheln und so ein Mist, aber alles gut.
Ja, wer weiß, was da in dieser Quelle ist. Vielleicht waren die auch völlig betrunken.
Ja, ein Jungbrunnen.
Wer würde sonst so über die Straße laufen?
Stichwort Stimmbruch.
Ja, genau.
Vielen Dank. Sehr schön. Vielen Dank.
Tim, möchtest du noch was zu diesem Foto weiter sagen? Oder sollen wir nochmal auf das zweite hoppen?
Ja, beschreib doch mal bitte das zweite. Weil das gucke ich mir nämlich schon an und da kommen mir ganz viele Gedanken durch den Kopf. Aber vielleicht, ich finde, du kannst das besser beschreiben, lieber David.
Ich bin
ja nicht so gut im Beschreiben.
Okay, wir sehen.
Aber ich kann es dann später für mich interpretieren.
Gut gemacht, bis auf die Spezies.
Ja, darum geht's nicht. Aber jetzt, okay, also man sieht im Vordergrund sieht man ist offenkundig im Vordergrund eine Art Schwimmbad zu sehen. Im Hintergrund, ich vermute mal, dass es ein See ist oder eine Bucht. Man sieht dort Schiffe, kleine Boote, nicht Schiffe, Boote und eine Skyline ist zu erkennen und im Hintergrund wieder diese riesengroßen Berge. Und man sieht in diesem Schwimmbad, in diesem abgezäunten Bereich des Schwimmbads, sieht man zwei Herren, die das Wasser sozusagen, ja, ich weiß nicht, ob die da reinigen tätig sind oder ob die da was rausholen aus dem Wasser. Aber auf jeden Fall finde ich es ganz spannend, weil mich spricht das Bild deswegen so an, weil das irgendwie sowas von Kindheit hat, diese Rutsche. Und irgendwie wirkt das so, ja, weiß es jetzt vielleicht, irgendwie kommt mir das so in den Kopf, weil das ja so abgetrennt ist, so eine beschützte Kindheit für mich, wo alles so irgendwie ruhig ist und im Hintergrund sieht man, das Wasser ist so ein bisschen, ja, es hat so mehr Struktur, ist ein bisschen rauer und ja, das ist dann halt so die große weite Welt nach der umzäunten Kindheit und man sieht es auch darum, dass dieser Swimming, also dieses Wasserbecken halt auch einen kleineren Teil des Bildes einnimmt als der Rest und das ist so das, was mir da so als erstes kommt, so ganz viel Kindheitsempfindung, wenn man da irgendwie so mit den Eltern, ich habe ja eingangs schon gesagt, wir haben nicht so weite Ausflugsziele gemacht, aber so eine Wasserrutsche wie auf dem Bild und so ein Turm, wo der Bademeister drauf saß, das ist so, da kommt mir als erstes Kindheit. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild.
Ja, ich finde, dieses Foto ist auch wirklich ein absoluter Hingucker. Das, was Tim zum ersten Bild gesagt hat, auch hier kommt wieder so ein sehr analoger Vibe durch, muss ich sagen. Also ich würde schon fast sagen, so Kodak Gold Edit, wenn es nicht eh ein analoges Bild ist. Alex, das wirst du uns gleich noch sagen. Du schüttelst den Kopf, also nein. Ich finde dieses Bild auf mehreren Ebenen spannend und da sind wir bei den Ebenen. Tim, ich würde noch mal ganz kurz in die Tiefe der Beschreibung gehen. Also wir sehen im Vordergrund eine Art Swimmingpool, der abgetrennt ist von einem Zaun, dann sehen wir die Bucht, dann sehen wir eine Skyline, die Boote und im Hintergrund dann nochmal Berge und den Himmel. Also es hat so ganz viele verschiedene Ebenen, Texturen. Es ist also wirklich ein Bild, obwohl da nicht super viel passiert. Ein Bild, in dem man sich trotzdem sehr, sehr lange aufhalten kann. Worüber ich die ganze Zeit stolper, ist die Relation, wie beim ersten Bild übrigens, wo du die Relation zwischen Schaf und LKW nicht verstanden hast, Alex, verstehe ich hier die Relation zwischen Pool im Vordergrund und dem Rest irgendwie nicht ganz, weil das sieht ja aus, als ob das ein gigantisches Schwimmbad sein muss, so riesig. Wenn ich sehe, wie klein diese beiden Menschen sind, dann frage ich mich, was ist denn das für ein unfassbares Becken, in dem die da gerade irgendwas säubern. Und wenn die so klein und zu zweit dieses Riesenbecken säubern, ja, dann gute Nacht. Also da sind ja da mehrere Tage mit beschäftigt. Aber was ich ganz besonders stark finde an diesem Foto, und jetzt sind wir wieder beim Weg vom Spaßigen hin zum, was ich da noch sehe. Ich finde es total geil, dass sich in diesem Schwimmbad vorne die Dinge spiegeln und wiederholen, dadurch, dass die Oberfläche so glatt ist und das eben, weil der Winkel so ist, wie er ist. Aber im Hintergrund spiegelt sich halt nichts, sondern das ist halt einfach einfach da, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir sehen die Skyline einmal, wir sehen diese Bucht einmal. Ist das die English Bay? Ich weiß es nicht. Und wir sehen die Berge einmal. Also es spiegelt sich nicht zwangsläufig so klar nochmal wieder wie vorne das Wasser und die Sachen da im Schwimmbad. Auch hier ist es wieder so ein Stillleben und das finde ich ist ein Charakter oder eine Charakteristik deiner Fotos, Alex, dass du sehr viele Dinge festhältst, die ein stiller Moment sein könnten oder sind. Das sehe ich hier total. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie ein einsamer früher Morgen war, an dem du sehr früh irgendwie eine Runde gedreht hast und dort dann gelandet bist und das Foto gemacht hast. Es ist so sehr ruhig und sehr, sehr schön und wir sehen, ja, ganz, ich könnte die ganze Zeit drauf gucken und noch mehr erzählen und sagen, aber sag du erstmal, Alex.
Ja, vielen Dank nochmal. Ja, es wäre natürlich auch ein Platz, wo du, David, oder auch du, Tim, noch verweilen könntest, stundenlang, weil es ist das Meer. Es ist in Vancouver und der Pool, den man vorne sieht, ist der Kitsilano Pool. Das ist so ein Schwimmbad in Kitsilano, es ist ein Stadtteil oder Kits, wie die lokalen Leute sagen. Ja, wir hatten unser Airbnb dort und ich bin eines Morgens etwas früher raus, weil ich schon zum Café wollte und Tim wollte dann ein bisschen später nachkommen. Und ich wusste halt ungefähr, wo unsere Location ist und ich weiß, das Meer ist da unten. Und ich habe halt gedacht, okay, ich gehe mal runter, mal gucken, wie die Sonne auf die Stadt fällt. Könnte vielleicht ganz interessant werden. Und dann bin ich einfach nur diese 2, 3 Straßenzüge runtergegangen oder Blocks und dann war ich schon da und dann habe ich das sofort so gesehen, diesen Kontrast vom Swimmingpool zum Meer, zur Skyline und das Licht war natürlich auch sehr dankbar. Es war irgendwie 8, 9 Uhr morgens vielleicht und dann habe ich diesen Shot gemacht. Und der Pool ist relativ groß, ja, das ist richtig. Ich habe mehrere gemacht, aber das hat mir am besten gefallen. Ich muss nur noch mal in Ruhe so ein bisschen durchgucken. Das hattet ihr auch schon Thema in den letzten Folgen. Alte Fotos mal wieder ein bisschen gucken. Ein bisschen prozessieren, ein bisschen verarbeiten lassen. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen die paar Wochen zur Seite legen. Den Trip ein bisschen erstmal verarbeiten oder ein bisschen Zeit drüber, Gras drüber wachsen lassen. Und dann gucke ich mir die noch mal an in Ruhe. Dann denke ich, habe ich, glaube ich, auch ein bisschen besseren Blick für die Sachen. Ja, da gibt's ein paar Fotos, aber wie gesagt, das war schon der bessere Shot, weil auch die Proportionen und die Verhältnisse mit dem Meer eigentlich dort am besten getroffen sind.
Wie viele Fotos hast du auf diesem Trip nach Kanada gemacht, ungefähr?
Ich musste neue SD-Karten kaufen, weil ich hatte nicht mit diesem Trip in die Rocky Mountains gerechnet. Der ist spontan entstanden. Mein Doktorvater war dort, der ist jetzt in Rente gegangen und das war sein letzter Trip und dann hat er mich noch gefragt, ob ich mitkommen will. Und da habe ich natürlich direkt mit aufgesprungen in die Rockies und da habe ich natürlich alle meine Karten durchgehauen mit den Dickhorn-Schafen und so. Und aber insgesamt, muss man kurz überlegen, ja, es könnten schon an die 900 oder 1000 Fotos geworden sein, aber erfahrungsgemäß wissen wir ja, dass wahrscheinlich nur 20 davon relativ gut sein werden. Vielleicht, mal gucken.
Ich habe die ganze Zeit so in meinem kleinen Köpfchen den Gedanken, wenn nur 20 bis 50 Fotos so in diesem Stile sind und da noch mehrere Bilder vielleicht entstanden sind, die ähnliche Winkel haben oder die weitere Geschichten erzählen. Hast du nicht mal Lust, da ein kleines Zine rauszumachen?
Ja, könnte man machen. Ich meine, ich habe ja ähnliche Fotos von anderen Orten. So ist es ja nicht. Also das stimmt schon. Das ist schon so ein Common Thread, der sich bei mir durchzieht. Und ich mag das ja auch mit diesen kleinen Menschen dort. Wir hatten ja mal mit Samuel Lintero die Folge, da hatten wir da, glaube ich, die Oper in Oslo, da war das so ähnlich im Nebel. Mhm. Ja, muss ich mal gucken. Ich meine, ich spiele ja mit dem Gedanken auch, mal ein bisschen was zu Papier zu bringen. Ich arbeite auch ein bisschen dran, aber genauso wie bei dir, David, braucht es ein bisschen Zeit und ich habe da schon ein paar Geschichten im Kopf. Ja, und jetzt in den letzten Monaten fehlte mir einfach schlichtweg die Zeit und die Muße und auch die Kapazität, da mich irgendwie einzubringen. Aber ich habe da schon was in Planung, aber wir können uns natürlich auch gerne nochmal darüber unterhalten. Ich finde die Idee auch ganz gut eigentlich mit diesen Orten und Stillleben.
Ja, voll. Also nicht nur von deiner Machart grundsätzlich, sondern jetzt auch gerade bei so einem Trip kannst du natürlich da irgendwie viel gezielter eine Geschichte oder ein roten Faden erzählen, absolut, in einem kleinen Scene, sag ich mal, ne, wenn du sagst, Kanada, Rocky Mountains und so und 900 Fotos, also da müsste es ja schon mit dem Teufel zugehen, wenn da nicht irgendwie 20, 30 schöne Seiten raus entstehen würden. So. Also würde ich gerne sehen.
Und schön ist ja auch der einheitliche Look. Ich habe mich ja auch versucht zu limitieren, wie bei den anderen Trips vorher. Ich habe nur ein Objektiv mit gehabt, um einfach auch nicht mit so viel mitschleppen zu müssen. Und das ist irgendwie, ich merke, das tut mir einfach gut. Das ist, wie ich gerne fotografiere.
Wir sprechen ja hier selten über Kameras und Ausrüstung und sowas, aber was hattest du mit? Das interessiert mich trotzdem jetzt.
Das ist die GFX 50 S2. Ein Mittelformat. Digitales.
Und Objektiv?
Das 63 mm, was äquivalent zu 50 mm Kleinbild ist. Ist auch so mein Lieblingsobjektiv, 50 mm. Mache ich irgendwie immer die Fotos, die mir am besten gefallen, zumindest.
Aber ist ja spannend, ne, dass diese Fotos, die jetzt eine sehr weitwinklige Anmutung haben, beide dann mit 50 mm gemacht sind.
Ja, richtig. Ja, du hast völlig recht. Aber das zeigt auch die Weite, die man dort hat, ne? Das hat man nicht überall. In der Stadt ist es, also in der Stadt habe ich natürlich Probleme zu schießen. Das ist ganz klar. Aber das will ich dann ja auch nicht unbedingt.
Tim, weißt du schon, was du mitnimmst? Du hast es vorhin einmal kurz angesprochen. Weißt du schon, was du mitnimmst nach Ghana? Grob?
Ja, das ist tatsächlich so eine Frage. Ich stelle mich das, habe mich das gerade auch bei Alex Bildern gefragt, ob mir da 50 nicht ein bisschen, ich habe mich gefragt, wie das Bild gewirkt hätte, wenn es noch ein bisschen weitwinkliger wäre, damit man halt diese Dimensionen noch ein bisschen herausarbeiten kann, wie groß dieses Schwimmbecken tatsächlich ist. Aber ich finde es trotzdem, also ich arbeite ja hauptsächlich nur mit Festbrennweiten und finde es eigentlich auch, so, ich versuche bei all dem, was ich mache, irgendwie Variablen zu reduzieren, dass man dann jetzt nicht gucken, ja, Licht und Brennweite und das und das und das, sondern so, dass man sich dann auf das, was halt offen ist, konzentrieren kann. Und ich habe tatsächlich heute auch das erste Mal wieder, war ich mit einem 50er unterwegs und möchte mich da so ein bisschen ranwagen, weil ich stellenweise, also ich mache ja viel weitwinklig und finde dann halt die Komposition echt schwierig und herausfordernd. Und ich glaube, das ist bei so einem, bei 50 mm ein bisschen einfacher, weil man das halt auch nicht so viel, weil man das besser begrenzen kann und kompositorisch besser ist und vielleicht auch den Fokus im wahrsten Sinne, also das besser, den Fokus anders legen kann. Weiß ich noch nicht, was ich mitnehme. Das muss ich mir klären. Wahrscheinlich nehme ich am Ende wieder ganz viele Brennweiten und vertage das Problem auf in Ghana. das wäre natürlich ziemlich dämlich. Mal schauen, ich weiß es jetzt noch nicht.
Es entscheidet sich 5 Minuten vor Abfahrt.
Ja. Es kommt auch so ein bisschen drauf an, was ich vorhabe. So, eigentlich finde ich so, Reportage ist immer so 28, 24 Millimeter eigentlich. Ich bin am liebsten eigentlich mit 35 Millimeter unterwegs. Hauptsächlich, aber mir ist das oft manchmal, also weitwinkliger auf gar keinen Fall. Und ja, so 50, ich weiß es noch nicht. Ich versuche mich da gerade wieder so ein bisschen dran zu wagen. Ich habe jetzt ganz viele schöne Bilder, die 50, 55 gemacht worden sind, die mir echt gut gefallen haben. Deswegen bin ich da überlegen, ob ich da mal austoben soll wieder in dem Bereich. Also nein, weiß ich noch nicht, um die Frage in einer entsprechenden Kürze mal zu beantworten. Ja,
habe ich verstanden. Ich werde es trotzdem nicht schneiden. Nehme die ganze Überlegung nochmal mit für dich, damit du das abhaken kannst, wenn du dann die Folge hörst und dann beim Packen
bist. Ich bin tatsächlich seit so vielen Jahren, wie ich das mache, bin ich echt am Überlegen, ob ich mir einfach so einen Zoom da drauf packe, 24-70, und dann es ist diese ganzen Scheißfragen, mit denen ich mich so oft aufhalte, welche Festbrennweite nehme ich jetzt? Das wäre dann endlich passé.
Boah, könnte ich mir bei dir überhaupt nicht vorstellen. Ehrlich nicht.
Nee, will ich eigentlich auch nicht. Ich habe einmal was gemacht und ich war mit den Fotos so unglücklich.
Musst du eigentlich auch filmen?
Bis jetzt schaffe ich es erfolgreich, mich überall vorm Film zu drücken. Also fast überall, bei manchen nicht, aber ich befürchte, das ist auch kein Zukunftskonstrukt, sich vorm Film zu drücken.
Weil da würde ich sagen, 24-70 ist eine Masterbrennweite, damit kannst du alles machen, aber fürs Fotografieren sehe ich das bei dir überhaupt nicht.
Ja, es ist tatsächlich so mit dem Film, das ist ja auch ein spannendes Thema für so einen Podcast. Ich war ja letztens halt mal wieder für einen Musiker unterwegs. Ich habe das ja früher sehr, sehr oft gemacht und ich mache das ja kaum noch. Und da war auch wieder, ja, dann Film mal wieder und Hochkant. Und das finde ich halt einfach so, ich bin Fotograf und ich will dann lieber das Foto machen als das Video. Und ich finde es halt schade, weil diese Videos, die haben halt so eine Halbwertszeit von einmal kurz drauf geguckt und so ein Foto hält halt ewig im besten Fall. Und das bricht mir immer wieder das Herz, so wie dann halt einfach so irgendwie schnell, ja, so schnell abgearbeitet und irgendwie schnell Video und ja, deswegen, aber ich merke auch, da kann ich mich nicht mehr lange vordrücken. Es wird immer enger und enger.
Wir haben ja hier mit Simon Stöckel zum Beispiel ja auch gesprochen, dass er auch so ein Run-and-Gun-Typ, wie es auch Fabian ist, der ja immer irgendwie seine Kamera zum Filmen dabei hat und trotzdem die Leica noch irgendwie im Anschlag und wahrscheinlich hat er einfach Augen hinten und rechts und links wie so ein Chamäleon, der hat den Shot dann im Video, hat aber rechts noch irgendwie den Street-Shot fotografiert aus der Hüfte, den er irgendwie da noch zufällig mit seinem rechten Auge gesehen hat. Also das ist irgendwie möglich, aber vielleicht ist es auch einfach, also so richtig im Moment zu sein als derjenige, der den Content, das Foto, die Geschichte, was auch immer erzählen möchte, bist du dann nicht, wenn du dann parallel noch Films und Fotos machst und wahrscheinlich bist du noch irgendwie mit dem Handy dabei, irgendwie deine Bucket-Shotlist abzuarbeiten so oder Shotlist abzuarbeiten.
Ja. Also ich glaube tatsächlich, da bin ich auch nicht mehr zeitgemäß. Also du musst ja immer sofort und alles muss schnell da sein und es ist auch scheißegal, ob da irgendwie so kompositorisch oder sowas. Es geht ja so Schnelligkeit und mehr und Quantität ist meist wichtiger als Qualität, zumindest in den Bereichen, in denen ich manchmal unterwegs bin. Und wenn ich mir jetzt so gucke, ich wäre ja kompositorisch, dann gucke ich da und dann muss das genau in dem Moment da passen. Und so für mich ist ja so ein Foto nicht einfach nur Klick, sondern da muss ja wirklich viel passieren und wenn ich dann überlege, dabei noch zu filmen und dann ist, das ist so, wie wenn du irgendwie beim Italiener essen gehst und der hat auch noch Gyros und Pita und mexikanisch und am Ende schmeckt alles irgendwie so halb geil, dann versuche ich mich lieber auf eine Sache zu konzentrieren und die dann bestenfalls irgendwie vernünftig zu machen. Aber wie gesagt, die Tendenz geht leider in eine Richtung, die mir das Leben nicht einfacher macht.
Du hast auf jeden Fall gerade schon den Folgentitel gewonnen. Ein Foto ist nicht nur ein Klick. Das finde ich ist ein sehr schöner Folgentitel für Episode 96.
Ja, guck.
Was wollen wir machen? Tim, wollen wir direkt bei dir bleiben und dein Foto besprechen? Oder sollen wir das andere reinschieben? Was möchtet ihr?
Es gibt ja tatsächlich noch viel zu besprechen. Deswegen mache ich es mir einfach und lass den Alex entscheiden. Weil Alex, finde ich, A ist im Alphabet ganz vorne. Und deswegen darf der Alex einfach sagen, wie es weitergeht.
Ja, wir hatten ja mehr, zwei Sachen noch. Wir könnten jetzt zu Tims Foto gehen. Ich glaube, das wird ganz gut passen, weil wir jetzt bei den Fotos sind und dann machen wir die Inspiration zum Schluss.
Ja, lass uns das so machen. Und ich sehe, wir sind bei einer Stunde 18 roundabout. Also lass uns im Schweinsgalopp durchgehen. Wir machen jetzt dein Foto. Danach sprechen wir nochmal über dieses kleine Meme für die Sportschau und dann reicht das auch. Wir sind, wie gesagt, schon bei 1:18.
Wir nehmen jetzt Tims Foto.
Wir haben das übrigens auch schon bei auf unserem Podcast-Account geteilt in der Story. Das Foto, über das wir jetzt sprechen. @wts_pod ist der Account und da gab es folgendes Bild zu sehen. Das Bild ist natürlich eine Ausstellungsankündigung, ein Ausstellungsankündigungsplakat mit viel Typo, über die wir aber jetzt nicht sprechen. Das haben wir mit Cian schon gemacht, über Typo auf Bild und sowas. Wir sprechen jetzt über die Bebilderung dieses Plakats, denn es geht immerhin in der Ausstellung um Fotos und um Momente, um Stadtmomente. Und das ist ein Stadtmoment, den wir dort sehen. Wir sehen eine Bude, eine Trinkhalle, ein Kiosk, ein Späti, wie auch immer das bei euch heißt. Bei uns ist es eine Bude. Und an dieser Bude ist ein dreiteiliges Fenster, also links, wo die Süßigkeiten stehen für die gemischte Tüte. Rechts ein Fenster, in dem kleine Plakate sind und ich weiß gar nicht genau, was da noch alles drin ist. Soda Fix steht da drin. An der Bude gibt's natürlich alles, das müsst ihr wissen. Und in der Mitte ist das Fenster kein Fenster, sondern da ist es offen und da findet dann der Deal statt und da kommt dann auch die gemischte Tüte raus und da steht aber keiner, sondern wir sehen nur irgendeinen grünen Kühlschrank wahrscheinlich und rechts so Lollis und es reckt sich aber ein kleines Kind auf Zehenspitzen dort oben hin und entweder greift es gerade zu einem Lolli oder es legt dort 50 Pfennig hin für die gemischte Tüte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall reckt sich das Kind wirklich so hoch es kann, dass selbst der Pulli so ein bisschen hoch geht über die Buchse. Es ist ein schöner Sonnentag. Es ist alles sehr weiß an dieser Bude. Also wir haben eine weiße kleine Ziegelwand. Nee, Ziegel sind das nicht. So eine kleine weiße Steinwand. Wir haben die weißen Fensterrahmen. Rechts ist noch ein Zeitschriftenständer, der in weiß ist. Und ja, dieses Bild könnte in jeder Ruhrgebietsstadt gespielt haben, zu jeder Zeit. Und es ist einfach ein toller Stadtmoment, ein toller Moment, festgehalten von dem Besten, der das kann. Und ich freue mich sehr auf diese Ausstellung, die am 16.11. beginnt. Wir haben da in der zurückliegenden Folge schon drüber gesprochen oder in der Folge davor, weiß ich nicht mehr ganz genau. 16.11.2024 bis 16.12. ein Monat. Also wenn ihr im Ruhrgebiet seid, wenn ihr in Bochum seid, wenn ihr in NRW seid, kommt gerne rum ins Baristoteles zu Simon, trinkt euch einen leckeren Kaffee und guckt euch die Bilder von Tim an. Ja, Alex, übernimm du mal, was die Beschreibung angeht. Was empfindest du bei diesem Bild?
Ach Mann, jetzt wo du die Ankündigung gelesen hast, ärgere ich mich natürlich, dass ich mir das nicht angucken kann. Das wäre natürlich ganz toll. Nee, es ist ein typischer Tim Kramer. Wie du schon sagtest, das Licht ist fantastisch. Diese Schatten, die da reinfallen, also die Sonne ist noch nicht so hoch oder ist wieder niedriger. Eine typische Trinkhalle oder Bude. Schön finde ich auch diesen Hocker links vom Kind mit dem Stehtisch, der sehr einladend aussieht. Ganz rechts neben dem Zeitschriftenständer ist auch nochmal ein ganz wichtiges Gerät, ein Kaugummiautomat.
Ja.
Es ist großartig, dass das auch wirklich alles auf das Bild passt. Und ein echter Tim Kramer, sage ich natürlich, weil die Symmetrien und die Linien stimmen. Also das fällt mir immer wieder auf bei Tim. Und das spricht mich auch sofort an. Und bis auf die Kachel alles im rechten Winkel und grandios. Das hat ja auch die Festbrennweiten, kaum Verzerrung, nehme ich mal an. Ich weiß ja nicht, wie du in der Nachbearbeitung noch nachziehen musst, aber genial. Ja, und das Bild macht natürlich der Hintergrund, aber auch eben dieser kleine Junge oder das kleine Mädchen, kann man jetzt nicht sagen. Und unterstützt bei dem Plakat einer großen deutschen Tageszeitung, Boulevard-Tageszeitung, jeden Sonntag hier, auf drei Plakaten, die dort stehen. Was ich mich gefragt hätte jetzt noch, ob das Bild ein anderes, besseres, schrägstrich schlechteres wäre, wenn da jetzt eine Person im Fenster stünde und dem Kind irgendwas reichen würde. Aber ich finde es ist perfekt so, wie es ist.
Voll. Ich finde ganz genau, was du sagst. Es muss so sein, dieses Foto. Ich will auch nicht wissen, wo die Mutter oder der Vater oder so sind, sondern dieses Bild ist ein Moment, der so besonders ist, weil eben nur das Kind dort ist und sich streckt und reckt und gerade versucht zu interagieren mit dieser Bude, nicht mal mit diesem Menschen, der vielleicht, und das ist ja das, was Fotografie auch soll und kann, und das ist das, was Tim ja auch super, super schön immer macht. Du guckst die Bilder an und fängst an, drüber nachzudenken und denkst dann, ist der vielleicht gerade da bei den Süßigkeiten oder holt er vielleicht gerade irgendwie die aktuelle Watz hinten aus dem Schrank für den Papa oder was auch immer. So, also da können ja tausend Sachen gerade passiert sein oder noch passieren. Ich finde das so einen tollen Moment und so wichtig, dass da niemand anders ist außer dieses kleine Kind.
Ja, tolles Licht, tolle Farben und der Lolli-Ständer ist fast leer.
Tim. Ja, vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Das ist schön zu hören. Ja, ich mag das tatsächlich. Ich mag die Bude. Das ist die Bude von Mehmet. Und da gehe ich jeden Tag dran vorbei. Und bin auch ganz, ganz stolz, dass ganz oben rechts im Bild hängt ein Foto von mir. Das habe ich dem Mehmet mal geschenkt. Vom VfL, Klassenerhalt. Ich liebe Trinkhallen, weil ich finde, es gibt wenig Orte, wo Menschen noch zusammenkommen, und am Trinkhallen, da sitzen immer welche und ich weiß nicht, heißt das Töttern oder sowas? Ich habe das mal gehört im Ruhrgebiet. Ich weiß nicht, ob es das Wort richtig gibt. Auf jeden Fall halten so ein Pläuschchen. Und deswegen finde ich, Kioske sind magische Orte und für jung und alt. Und so da ist es halt auch für mich ganz viel Kindheitserinnerung, eine gemischte Tüte zu holen. Und ich habe sehr, sehr oft in meinem Leben genau so an einem Kiosk gestanden. Finde das ganz toll. Deswegen mag ich diesen Moment sehr und dachte, das ist ein tolles Bild, um auf die Ausstellung aufmerksam zu machen, wo ganz viele, ja, ich habe das, was der David sich so ein bisschen vorgenommen hat, habe ich mir ähnlich vorgenommen, einfach mit der Kamera mehr durch die Stadt zu ziehen. Ich hatte mir da die Bedingungen ein bisschen anders gesetzt als David und habe dann halt fleißig gesammelt und werde da diese kleinen Momente, die ja manchmal lustig sind, manchmal zum Nachdenken anregen, vielleicht auch mal traurig sind, werde ich dann da in diesem wundervollen Ambiente im Baristoteles ja für einen Monat aushängen dürfen. Jetzt ist halt nur die Frage, als das geplant war, war noch nicht Thema, dass ich eigentlich bis ein paar Tage vorher in Afrika bin. Jetzt muss ich halt gucken, wie das alles so läuft. Aber es wird bestimmt irgendwie gut werden.
Was hast du dir vorgenommen für diese Momente? Also wir haben ja gerade gesagt, dass ich in Köln dann einfach losgehe und sage, ein Frame, ne, so in 15 Minuten, 20 Minuten. Mhm. Was waren deine Herausforderungen, die du dir gestellt hast?
Also ich habe mich nicht ganz so unter Druck gesetzt wie du, sondern ich habe das irgendwie wöchentlich gemacht und ich habe gesagt, wöchentlich möchte ich einfach so drei, vier Fotos sammeln. Oder wenn es nur eins ist, wo ich sage, hey, das ist gut und möchte ab so meine festen Routen und das habe ich mir begrenzt und habe mir bestimmte Sachen, also ich wollte so Geschichten, halt so Momente halt einfangen habe mir das aber irgendwie zeitlich ein bisschen lockerer gesetzt, weil ich habe dann am Anfang habe ich gemerkt, so jetzt versuchst du jeden Tag und dann merkte ich irgendwie, ja, jetzt mache ich es aber nur um dieses Foto wegen und nicht, weil das Foto so toll ist, sondern einfach nur, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt ein Foto. Verstehst du, was ich meine? Sondern das ist, dann wurde es irgendwie so, nur um das Ziel erreicht zu haben, habe ich dann irgendwas, um mich dann selbst belogen. dass ich das dann irgendwie so ein bisschen da lockerer machen muss. Und ich dann halt auch gemerkt habe, so, wenn es zu gezwungen ist, dann kommt da einfach auch gar nichts bei raus. Also wenn ich jetzt, so, ich war jetzt wegen dieser Impfscheiße eigentlich den Großteil des letzten Monats raus und eigentlich wollte ich ja echt noch viele Fotos für die Ausstellung machen und ärgere mich da kolossal drüber und jeder Moment, wo ich halbwegs gerade laufen, also ich habe da wirklich echt sehr drunter gelitten, weil ich nebenbei auch noch krank war. Also die letzten Wochen ging bei mir gar nichts und jeder Moment, wo dann die Sonne schien und ich raus wollte und ich dachte, boah, jetzt muss wirklich was richtig Geiles passieren, das war so verbissen, dann habe ich festgestellt, dann kann ich es auch zu Hause lassen. Also das macht dann bei mir gar keinen Sinn. Die Bilder, die mir am schönsten gefallen, die sind dann entstanden, wenn ich sage, so, ich habe jetzt in 2 Stunden einen Termin und gehe einfach irgendwie ein bisschen eher und wenn ich Bock habe, sitze ich da ein bisschen und gehe mal hier und gehe mal da. Und das ist auch mal bei sowas auch mein Lieblingsbild entstanden, vom Strip-Lokal, wo dann 5 Herren sitzen dass ich auch da zeigen möchte, weil das ist wirklich ein ganz besonderer Stadtmoment und so, das sind die meisten Sachen sind einfach so entstanden und ich glaube, die meisten Bilder, die ich da zeigen werde, sind einfach dann entstanden, wenn ich befreit irgendwo herlaufe, ohne das irgendwie verbissen irgendwas machen zu wollen.
Ich freue mich, da geht meine Stimme schon wieder weg hier, so ein Stimmbruch. Ich freue mich sehr auf die Ausstellung. Ich freue mich auch sehr, dass wir vielleicht im Nachklapp dann nochmal über die Ausstellung etwas intensiver sprechen. Vielleicht auch so, keine Ahnung, kannst du mal so ein paar Tipps geben, wie man eine Ausstellung plant, wie man das angeht, welche Gespräche du führst, welche Papiere du nutzt, dies, das, Ananas. Also würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir das im Nachklapp irgendwann noch dann im November, Dezember machen könnten. Sehr schön. Vielen Dank, Tim, für dieses Foto. Du verrätst die Geschichte nicht, was der, die Kleine da gemacht hat, oder?
Tatsächlich ist es so, was so ein bisschen reziprok zu der Idee unseres Podcasts ja steht. Ich finde, Geschichten vom Foto sollen immer im Kopf des Betrachters stattfinden. Und das versuche ich auch so beizuhalten, weil es einfach mir immer sehr, sehr viel... Ich finde es immer wunderbar spannend, was Leute in meinen Bildern sehen, und ich möchte es mir auch ehrlich gesagt nicht kaputt machen, was ich, so wie ich gerade bei Alex ganz viel Kindheit auch gesehen habe, durch die Rutsche und mir ganz andere Sachen, und ich will es einfach auch gar nicht wissen, wie es wirklich war, weil ich werde so viel im Leben entzaubert, dann möchte ich wenigstens in meiner kleinen Welt da einen Riegel vorschieben.
So soll es sein. Mit 1:30 auf dem Tarot fast, würde ich jetzt sagen, sprechen wir noch ganz minimal, ganz kurz einmal über ein letztes Foto, das aber auch wirklich nur im Schweinsgalopp als eine Art, ja, Mini-Inspo, was man schon noch machen kann und was das Eingehen von mir gesagt, dass ich relativ wenig mit der Kamera gerade mache, vielleicht so ein bisschen doch auftüttelt, denn das habe ich gerne gemacht, und vielleicht, Alex, beschreibst du es mal.
Ich bin jetzt bei dir auf dem Account, ne? Ich habe jetzt die Serie offen? Ja, genau. Wie mache ich das jetzt, ohne das Obvious zu erzählen? Also.
Kannst du auch Obvious erzählen?
Obvious. Ja, lass uns das noch ein bisschen kurz aufbauen. So viel Zeit muss sein. Also wir sehen, der Ruhrpoet hat mal wieder Leute geschossen. Also in diesem Fall eine Frau in einer Puffjacket, oder wie nennt sich das auf Deutsch?
Ich hätte jetzt Winterjacke gesagt.
Keine Ahnung. Gepolsterte Winterjacke. Glänzend. Also fällt sofort auf, wenn man so eine Person auf der Straße sieht, und sie hat die Augen geschlossen in Abneigung. Sie lehnt sich so ein bisschen weg von irgendwas und hält die Hand schützend symbolisch davor, wie wir es aus einem ganz bekannten, weit verbreiteten Meme kennen. Und wenn ich jetzt durch die Serie klicke, also es ist auch gleich gehalten wie das Meme, die Farbhaltung ist genau dasselbe, rote Jacke, senfgelb oder gelblicher Hintergrund. Die Person ist natürlich offensichtlich eine andere, und wenn man durchklickt, ändert es sich zum zweiten Bild des Memes, das dann Zustimmung signalisiert. Also Approval, oder wie man sagen würde, ja, ich pflichte dir bei, oder so geht's. Und das sieht man auch im Gesicht des Models oder des Talents, die in die Kamera lächelt mit einem Daumen hoch und den Zeigefinger ausgestreckt. So geht's. Ich glaube, jetzt müssten eigentlich die meisten wissen, um welches Meme es sich eventuell handeln könnte. Sehr schön geschossen. Ich würde sagen, das war 35 mm, wenn wir schon beim Thema sind. Das finde ich auch immer sehr interessant. Und kein Blitz, nehme ich an. Obwohl die Puffjacket, die glänzt so, wahrscheinlich stehendes Licht. Ja, schöne Serie. Und dann am letzten Bild haben wir beide nochmal zusammen, genau wie das Meme, übereinander gestackt.
Ja, du kannst noch weiter scrollen.
Ja, ich sehe schon. Dann wird's natürlich aufgelöst. Ja, die Farben passen ja super. Also das ist mir gar am Telefon gar nicht so aufgefallen. T-Shirt perfekt. Ja, die Jacke ist natürlich wahrscheinlich schwierig zu finden, die er da anhat. Oh Mensch, und dann kommen ja ganz andere Farben. Wie hast du das denn gemacht? Alles klar. Obwohl mir die Farben im Original besser gefallen. Natürlich, denke ich mal, durch die Farbgebung hat sich da was geändert. Ich nehme an, dass du stark an der Hautfarbe arbeiten musstest, dass die nicht auch rausgeht. Ja, und dann sehen wir, dass die Originalbilder, in der die Puffjacket silber ist, der Hintergrund grün. Grandios, das ist echt. Und dann hast du noch ein paar Memes drüber früh schlafen, weil länger Tag, stell noch das Louis-Meme bauen. Grandios. Tim, willst du noch was dazu sagen?
Ich habe tatsächlich auch erst gerade herausgefunden, dass man da wirklich bis ganz... Ich habe schon wieder zu früh aufgehört, weil sind so ein paar technische Sachen, habe ich mich gefragt, aber jetzt, wo ich gesehen habe, dass dann halt auch umgefärbt wurde und sowas, ergibt es dann jetzt Sinn. Ja, ist tatsächlich lustig, David. Nicht schlecht.
Ich bin auch echt froh, dass ich mir das nicht vorher angeguckt habe. Ich glaube, jetzt haben wir eine bessere Reaction, weil sonst hätte ich mir noch mehr Gedanken darüber gemacht und auch schon ins Technische gegangen. Also ist schon echt gut. Auch die Proportionen. Hast du dir das vorher dabei gedacht, David?
Ich erzähle mal ganz kurz was dazu.
Bitte.
Wir haben ein Video aufgenommen. Das ist Luisa. Luisa ist TikTok-Host bei der Sportschau. Und wir haben ein Video aufgenommen für den ARD-Jugendmedientag, wo es um die Erstellung von Memes geht. Und das Video, was wir mit Louis gemacht haben, war irgendwie, sie erklärt, was Memes sind und wie man ein Meme erstellt. Und mir war es aber zu billig, dann einfach irgendwelche Memes, die es schon gibt, sozusagen in das Video einzubauen. Und habe dann gesagt, komm, Louis, wir stellen einfach das Drake-Meme nach. Drake, der kanadische, da sind wir wieder in Kanada, der kanadische Rapper, der dieses typische Meme hat, so, ah, nee, auf gar keinen Fall. Und ja, dann doch dies und jenes. So diese beiden Gesten, ne, dieses Ablehnende und dieses Zustimmende, so etwas, ja, durch die Mimik und Gestik gesagt. Und das habe ich dann mit der Louis nachgestellt und hatte sie gebeten, ob sie denn auch so eine ähnliche Jacke mitnehmen kann. Und sie sagte, ja, ich habe nur eine in Silber. Und dann sage ich, ist egal, kriegen wir hin. Und dann haben wir eben diese Fotos gemacht vor Grün, dort wo auch eben das Video, wo wir auch das Video gedreht haben. Deshalb ist es so ausgeleuchtet, wie es ausgeleuchtet ist. Und dann habe ich gesagt, gut, Grün und Silber, das schaffe ich schon, dass ich das umfärbe, dass es annähernd so aussieht wie das Drake-Meme. Ja, und dann habe ich das bis spät abends gemacht und deshalb gibt's das letzte Meme eben auch dazu. Früh schlafen gehen, weil langer Tag, es war wirklich ein sehr langer Tag, oder schnell noch das Louis-Meme bauen. Und ja, ich bin mega, mega happy. Und es wird in diesem Video, was wir gemacht haben, was im Prinzip so eine Art Erklärung für den ARD-Jugendmedientag sein wird, ist dieses Mini-Meme mit Louis vielleicht 4 Sekunden zu sehen. So, also es ist eigentlich hanebüchen, so viel Zeit darauf zu verschwenden. Aber für mich war es total wichtig, das zu machen, weil es für mich so ein Extraschritt ist und so ein kreativer Output noch, den ich da generieren konnte und unbedingt auch generieren wollte. Und ja, das ist die Geschichte hinter diesem Foto, hinter dieser kleinen Serie. Und ich liebe deine Reaktion, Alex, dass du das gar nicht gesehen hast vorher. Das ist wirklich sehr, sehr schön, dass wir das nicht gestaged haben.
Nicht gestaged. Ja, ich finde das aber gut, dass du deiner Idee einfach gefolgt bist und das dann gemacht hast bis spät abends. Manchmal hat man ja sowas. Dann will man das einfach umsetzen und sehen, wie es aussieht. Und manchmal klappt es auch nicht, aber hier in dem Fall hat es geklappt und hat sich voll gelohnt.
Und es ist, natürlich sehe ich auch, dass die Jacke nicht an allen Stellen perfekt eingefärbt ist, so. Könnte man auch verwaschen nennen oder wie auch immer. Aber für mich genügt dieser Anspruch oder hat der Anspruch genügt, dass ich sage, ich bin sehr happy damit, weil das sind minimale Sachen, die ich da noch verbessern würde in der Retusche. Ich bin eh nicht so der Retuschentyp, so. Und lasse Bilder gerne so, wie sie vorher waren, logischerweise, nur in diesem Fall ging es einfach nicht anders oder war es auch nicht Sinn und Zweck sozusagen. Das ist die Geschichte dahinter.
Wann ist dieser Medientag?
Ah, es findet alles im November statt, was wir hier gerade erzählen, gefühlt.
Alles klar.
So, ihr Lieben, dann verzichten wir heute aufgrund der Länge mal auf eine schnelle Inspo. Es sei denn, ihr habt beide jetzt noch direkt was ihr loswerden wollt. Ey, ihr müsst unbedingt dieses und jenes Fotobuch kaufen oder den und den Song hören. Ich kann nur sagen, die neue Platte von Donato, Nevada heißt sie, könnt ihr bei Spotify streamen. Hört sie euch sehr, sehr gerne an. Sehr, sehr schöner, gefühliger, durchaus auch trauriger Rap mit einer Stimme, die ich sehr, sehr gerne mag. Und Donato mag ich auch sehr gerne.
Ich habe noch einen Film gesehen auf dem Flug über den Atlantik. Und zwar Civil War von Alex Garland. Den kann ich empfehlen. Ist kein einfacher Film, aber sehenswert, weil ich bin ein großer Fan von Alex Garland. Da hat er auch Ex Machina gemacht. Und ich finde, da hat das Thema ziemlich gut umgesetzt, worum es da geht. Teilweise subtil, manchmal sehr in the face. Und das geht auch um Fotografie sehr stark. Mehr will ich, glaube ich, dazu nicht sagen. Und oft, was er auch sehr überspannt und sehr gut macht, ist die Bild-Tonschere, vor allen Dingen Musik. Selbst auf den kleinen Bildschirmen hat mich der Film doch ziemlich mitgerissen. Also es war ziemlich gut.
Civil War heißt der?
Civil War, ja. Also es geht um den hypothetischen Bürgerkrieg in den USA. Aber der ist eigentlich nur ein Backdrop für eine Geschichte. Oder da ist einfach mehr dahinter, wenn man sich den Film anguckt. Ist nicht jedermanns Mache, ist jedermanns Sache, kann ich verstehen. Aber es geht nicht per se um diesen Konflikt.
Ich habe zuletzt tatsächlich das Boot gesehen. 100 Jahre, nachdem er rausgekommen ist. Ich glaube, es ist von 84. Und das ist so gut gemacht, ne? Und wenn man mal bedenkt, dass das halt 40 Jahre alt ist, und ich finde die Kameraführung auf diesen kleinen Räumen, und da sind so manche Kamerafahrten, wenn er da wie so ein Irrer da durch das U-Boot rennt, um nur diese Dimension zu zeigen, und das ist einfach unfassbar gut, und das hat mich richtig gepackt und hat mich, deswegen musste ich mich da sehr, sehr lange mit beschäftigen, und ist wirklich sehr zu empfehlen, auch wenn es ein bisschen was älter ist. Und aus Deutschland kommt. Ich höre ja oft immer, ja, aus Deutschland kommt für Fernseher nur Scheiß. Das stimmt ja gar nicht.
Nee, der junge Herbert Grönemeyer spielt damit.
Er ist ja bekannt geworden durch diese Kamerafahrten, durch diese Läufe. Das kann ich mich noch irgendwie dran erinnern, da noch was gesehen zu haben. Da wissen wir ja, wie du demnächst filmst, Tim.
Ja, ich glaube nicht, dass ich da irgendwie durch so U-Boote renne. Da habe ich viel zu sehr klaustrophobische Züge.
Kann man mit dem U-Boot auch nach Ghana? Nee, wahrscheinlich nicht.
Weiß ich nicht mehr. Ich hader schon mit 7 Stunden Flug, deswegen möchte ich da nicht 7 Tage auf dem Boot sitzen.
Dann lassen wir es jetzt mit dem Boot und dem Flug und dem Podcast für heute. Ich würde noch mal eine kurze Frage stellen. Habt ihr noch was auf der Seele oder können wir uns von unseren Hörern und Hörerinnen verabschieden?
Nein,
habt ihr nicht.
Außer dass ich jetzt nach Vancouver will. Dankeschön.
Ich will nur sagen, es war mal wieder ein Fest. Es war mir eine Freude. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, lange nicht mehr gequatscht. Müssen wir öfter machen.
Total. Du bist ja jetzt auch wieder etwas häufiger zu Hause. Und available. Genau. Sehr schön. Freue ich mich drauf. Mir hat's auch viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, es ist eine etwas andere Folge geworden heute, weil wir ein bisschen ins Plaudern gekommen sind und das aber auch genauso vorhatten. Und darüber freue ich mich total. Hat mir viel Spaß gemacht. Es war so, als würden wir gemeinsam an der Bude sitzen mit Blick auf dieses überdimensionale Schwimmbad und die Skyline von Vancouver und über Memes quatschen. Irgendwie war es genauso. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Bock habt, dann teilt die Folge doch gerne mit euren Fotografen und Fotografinnen, Freunden und lasst gerne eine Bewertung da und ein Like und was auch immer. Wir freuen uns drüber. Schön, dass ihr da seid. Wir hauen jetzt ab und machen kleine, schöne Fotos und ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.